Der Sponsor unserer heutigen Episode ist Avea, ein führendes Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. Avea Nahrungsergänzungsmittel bieten effektive Lösungen für gesundes Altern und Verjüngung, damit sich Menschen so lange wie möglich gestärkt, lebendig und jugendlich fühlen. Avea widmet sich deshalb der Entwicklung hochwertiger Supplements und nutzt dafür Inhaltsstoffe, die auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgewählt werden. Avea-Produkte sind für Menschen gemacht, die darauf abzielen, ihre Gesundheitsspanne zu verlängern und das Wohlbefinden zu stärken. Für die sprichwörtliche Qualität und Reinheit birgt, dass Avea alle Produkte zusammen mit renommierten Expertinnen und Experten in der Schweiz entwickelt. Die Inhaltsstoffe werden aus Rohwaren von qualitätsgeprüften, vertrauenswürdigen Lieferanten gewonnen. Außerdem bietet Avea eine Vielzahl von Produkten an, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind. Dazu gehört auch ein DNA plus BioAge-Test, der den Kunden tiefe Einblicke in ihre genetische Verfassung ermöglicht. Wenn auch Sie aktiv etwas gegen negative Alterungseffekte tun möchten, dann ist vielleicht das Vitality Bundle mit NMN und Booster etwas für Sie. Avea bietet das Bundle allen BTO-Hörerinnen und Hörern als vierteljährliches Abo zum Vorzugspreis an. Das Vitality Bundle stärkt und reguliert die NAD-Plus-Produktion, um Alterungsprozesse zu verlangsamen und Energie sowie kognitive Funktionen und den Stoffwechsel zu verbessern. NAD-Plus ist ein wichtiges Coenzym. Es kommt in allen lebenden Zellen vor und ist für das Funktionieren von über 500 biologischen Prozessen notwendig, darunter die Energieproduktion. NMN als Teil des Vitality Bundle ist ein Vitamin B3-Derivat und spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildung von NAD+. Die Kombination aus NMN und einem Booster mit 5 Antioxidantien fördert jugendliche Vitalität, unterstützt ihre langjährige Zellgesundheit und stärkt die geistige Klarheit und Konzentration durch verbesserte Hirndurchblutung. Das Vitality Bundle macht genau das, was es verspricht. Es steigert ihre Vitalität auf zellulärer Ebene und wirkt Energieverlusten entgegen. Neugierig geworden? Mehr Informationen gibt es unter avea-life.com. Und wenn Sie das Vitality Bundle im vierteljährlichen Abo mit 30% Preisvorteil ausprobieren möchten, dann schauen Sie in die Shownotes dieser Episode. Avea bietet Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Ein Vierteljahr ist Ihnen zu viel? In den Shownotes finden Sie weitere Rabatte für kürzere Abos. Avea, bestimme selbst, wie du alterst.
BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
Wir starten mit dem neuesten PISA-Debakel in die Sendung. Nie waren deutsche Schüler in Lesen und Mathe schlechter als jetzt.
Deutschland aktuell besser als Mexiko, aber schlechter als die USA oder Kanada. Deutschland weit entfernt.
Wirtschaftsverbände sehen in dem schlechten Ergebnis sogar eine Gefahr für den Wohlstand in Deutschland.
Wir haben es mit multiplen Krisen im Bildungssystem zu tun.
Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Da haben wir eben wieder den PISA-Schock, wo man sagen muss, eigentlich dürfte es niemanden schocken, denn wir wussten es schon lange. Alle anderen Studien haben bereits gezeigt, dass es mit dem Leistungsniveau deutscher Schüler steil bergab geht. Besonders dramatisch ist die Lage im Fach Mathematik. Wir wissen doch, ohne mathematische Kenntnisse kann man eigentlich in der heutigen Gesellschaft nicht bestehen. Und viel schlimmer, Mathematik ist ein wichtiger Indikator für die zukünftige Innovationsfähigkeit eines Landes. Und so gesehen steht es um Deutschland sehr schlecht. Das war ein Schock mit Ansage. Die Politik hat sich verrechnet. Seit Jahren hat sie nicht ausreichend in Bildung investiert. Seit Jahren hat sie in der Bildungspolitik die falschen Prioritäten gesetzt. Was zu tun wäre, um gerade im Fach Mathematik wieder auf die Höhe zu kommen, das besprechen wir in dieser Folge mit einem Experten.
Wir diagnostizieren sozusagen einen erheblichen Leistungsabfall in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten, was die mathematische Grundausbildung unserer angehenden Studenten betrifft.
Hochrelevant. Ich hoffe, Sie finden das auch. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Da haben wir wieder den PISA-Schock.
Was wir in den PISA-Daten sehen, ist ein Abfall der Leistungen in den Bereichen Mathematik und Lesekompetenz in einem noch nie zuvor gesehenen Ausmaß. In Mathematik liegen die Ergebnisse der 15-Jährigen im Jahr 2022 auf dem Niveau, das einige Jahre zuvor von 14-Jährigen erwartet wurde. Die Corona-Pandemie scheint ein offensichtlicher Faktor zu sein, der die Ergebnisse 2022 beeinflusst haben könnte. Aber die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland sind schon seit einiger Zeit rückläufig.
Treue Hörer dieses Podcasts darf das nicht überraschen. Ich erinnere an Folge 207 mit dem Titel Sätzen 6, wo Professor Ludger Wössmann ziemlich klar und eindeutig den Zustand des deutschen Bildungswesens charakterisiert und beschrieben hat.
Man kann sich viel darüber streiten, was sozusagen die Schulen unterrichten sollten und sowas, aber ich glaube, dass diese grundlegenden Kompetenzen, und nur das wird da gemessen, in Mathematik, in Naturwissenschaften und dass man irgendwie Texte vernünftig versteht, da kann man uns, glaube ich, sehr schnell darauf einigen, dass das erstmal die Grundbasis ist, sozusagen, was die Schulen leisten sollen, und da waren wir einfach nicht gut. Wenn Sie versuchen wollen, langfristig zu verstehen, warum einige Länder reich geworden sind und andere eher arm bleiben, also wenn Sie sozusagen die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf anschauen, wie die sich über, jetzt nicht über kurz, nicht über den letzten ein, zwei Jahre oder so, sondern eben über, sagen wir mal, 40 Jahre verändert haben und das international vergleichen oder das dem gegenüberstellen, wie die Länder in Schülerleistungstests, quasi in PISA-Vorgängerstudien, die halt Kinder und Jugendliche in mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich getestet haben, also um zu sehen, was sie wirklich gelernt haben. Wenn Sie das dem gegenüberstellen, dann können Sie mit den Bildungsleistungen der Bevölkerung über 3/4 der langfristigen Unterschiede in den Wachstumsraten der Volkswirtschaften erklären, statistisch gesehen. Wenn Sie eigentlich makroökonomisch verstehen wollen, warum einige Länder so reich sind und andere so arm, dann kommen Sie gar nicht drum rum, über Bildung zu reden.
Ebenfalls hörenswert, wenn es um Bildung geht, ist übrigens die Folge 173. Panikmache statt Lehrbeispiel mit dem Lehrer Robert Benkens. Robert Benkens macht im Gespräch mit mir überdeutlich, wie ideologisch geprägt viele Lehrkräfte agieren.
Und in den 70er Jahren gab es auch diese Untergangsprognosen. Ja, also vom Club of Rome und diese ganze Nachhaltigkeitsdenke, dieses Postwachstumsdenken ist doch schon gerade in den sozialwissenschaftlichen Fächern sehr präsent in den Schulen. Und dass sich die Welt draußen eigentlich rasant weiterentwickelt hat, aber in den Schulen, in den Lehrerzimmern ist eigentlich noch so ein Weltbild der 70er Jahre konserviert. Also dass man zum Teil über die globalen Trends gar nicht Bescheid weiß, aber dass sie auf jeden Fall nicht im Fokus stehen. Also wenn ich zum Beispiel Politik, Wirtschaft, Globalisierung mache, da gibt es schon Seiten, wo Trends aufgezeichnet werden, aber sie nehmen einfach viel zu wenig Platz ein. Also Globalisierung oder Weltwirtschaft, Wirtschaftswachstum wird häufig doch als Hauptquelle von Problemen gesehen, die es ja auch gibt. Also es gibt ja ökologische Folgekosten, soziale Ausbeutung und so weiter. Aber das ist eigentlich dieses, das größte Heiligtum gewesen, zu sehen, wie hat sich die Welt global verändert und was lernen die Schüler? Und aus meiner Sicht ist das keine Indoktrination, sondern einfach dem geschuldet, dass ja eine bestimmte Nachhaltigkeitsbewegung in den Schulen Fuß gefasst hat, die eben sehr wachstumskritisch bis antikapitalistisch ist. Und dadurch erhalten die Schüler aus meiner Sicht zumindest in weiten Teilen ein schon stark verzerrtes Weltbild.
Ich denke, so gesehen dürfen wir uns wirklich nicht wundern, wenn das Bildungssystem, wenn unser Bildungssystem nicht das leistet, was es eigentlich leisten muss. Blicken wir nochmal auf die Fakten. Die Neue Zürcher Zeitung brachte es, wie ich finde, sehr knackig auf den Punkt.
Deutschland wird bunter und dümmer. So kann man die Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie für die Bundesrepublik zusammenfassen, welche die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD am Dienstag präsentiert hat. In allen drei untersuchten Bereichen, Mathematik, Lesekompetenz und Naturwissenschaften, erreichten deutsche Schülerinnen und Schüler 2022 demnach die niedrigsten Werte, die hierzulande jemals im Rahmen von PISA gemessen wurden.
Besonders schlimm sieht es im Fach Mathematik aus.
Die deutschen Schüler erreichten hier nur noch 475 Punkte. Im Vergleich zu 2018, da waren es 500 Punkte. Zum Vergleich, der Spitzenreiter Singapur kam auf 575 Punkte, verfolgt von Japan 536, Estland 510 und der Schweiz mit 508. Bei der Lesekompetenz kamen die deutschen Schüler auf 480 Punkte, 2018 waren es 498 Punkte. Und in den Naturwissenschaften auf 492 Punkte, im Vergleich zu 2018, da waren es 503 Punkte.
Der Unterschied zu den führenden Nationen ist erheblich und bedenklich.
Wer einen mehr als nur durchschnittlichen Anspruch an den deutschen Nachwuchs hat, wird mit Sorge feststellen, dass die Schüler der Spitzenländer wie Singapur, Japan oder Estland nicht nur ein bisschen überlegen sind, sondern in einer anderen Liga zu spielen scheinen. Ein Beispiel: In Mathematik erfüllen nur 9% der deutschen Schüler die Anforderungen der Stufen 5 oder 6, die sie als besonders leistungsstark auszeichnen. In Singapur liegt dieser Anteil bei 41%.
Das Ganze ist sehr dramatisch und wird uns noch im Detail beschäftigen. Doch was sind die Ursachen? Wir erinnern uns, Professor Wössmann hat in unserem Gespräch betont, dass es auf den sozioökonomischen Hintergrund der Kinder ankommt.
Empirisch ist es sozusagen der sozioökonomische Hintergrund, das Elternhaus ist ein extrem wichtiger Einflussfaktor. Wenn Sie sich zum Beispiel mal anschauen, das jetzt vielleicht, aber nur als ein Beispiel, wir haben den Chancenmonitor von IFO zusammen mit Ein Herz für Kinder rausgebracht. Da haben wir versucht, eine ganz einfache Kennzahl zu machen dafür für die Ungleichheit der Bildungschancen für Kinder aus verschiedenen Elternhäusern. Wir haben einfach nur geschaut, wie wahrscheinlich ist es für ein Kind aus verschiedenen Hintergründen, also wo das Kind halt selbst nichts für kann, dass es auf ein Gymnasium gehen wird. Und wenn Sie ein Kind sind, wo die Eltern kein Abitur haben, dass das Haushaltsnettoeinkommen im unteren Viertel liegt, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie aufs Gymnasium gehen bei gut 20%, 21-22%. Wenn sie ein Kind sind, wo beide Elternteile Abitur haben und das Haushaltsnettoeinkommen im oberen Viertel liegt, dann liegt es bei über 80%. Also das ist sozusagen ein Fünftel oder vier Fünftel. Das ist eklatant, diese Unterschiede, die eben heutzutage in Deutschland da sind. Und die sind seit sehr langer Zeit ganz ähnlich da. Da hat sich weder positiv noch negativ viel verändert, ehrlich gesagt. Wenn wir jetzt da zum Beispiel dann noch weiter unterscheiden nach Migrationshintergrund, dann macht das in dem Bereich überhaupt nichts mehr aus. Also wenn Sie sozusagen kein Elternteil hat Abitur und unterstes Einkommenviertel, dann liegt das mit und ohne Migrationshintergrund überall zwischen 21-22%. Wenn beide Elternteile Abitur, oberes Viertel Haushaltsnettoeinkommen, liegt das bei entweder 80,3 oder 80,6%.
Es stimmt sicherlich, dass es vor allem auf den sozioökonomischen Hintergrund ankommt und nicht auf die Frage Migration oder Nichtmigration. Wenn aber die Zuwanderung überwiegend durch bildungsferne Schichten erfolgt, dann haben wir natürlich ein vielfaches Problem. Zunächst müssen wir uns eingestehen, dass unser Schulsystem schon vor der aktuellen Migrationswelle nicht gut darin war, Kinder aus bildungsfernen Schichten zu fördern. Also ein grundlegendes Problem, was schon lange besteht. Das wissen wir aus früheren PISA-Tests. In Deutschland ist der Zusammenhang zwischen dem Schulerfolg und dem Elternhaus so eng wie fast nirgendwo sonst. Dieses Schulsystem, welches es nicht schafft, Kinder so zu fördern, wie es nötig und möglich wäre, hat bereits vor der Migrationswelle ungefähr 20% Schulversager produziert. Also Schüler, die nicht richtig lesen, schreiben und rechnen können. Und das, wie gesagt, bereits als der Anteil der Migranten noch bei ungefähr 10% lag. Seither ist der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund überproportional stark gewachsen. Der Anteil der Migranten an den 15-jährigen Schülern liegt nun bei fast 38%. Und das sind mehrheitlich nicht Kinder von Akademikern. Hier unterscheiden wir uns sehr deutlich von anderen Ländern, wie beispielsweise Kanada. Wir wissen, Kanada betreibt seit Jahrzehnten eine sehr kluge Migrationspolitik, achtet also auf die Qualifikation der Zuwanderer, und das macht es natürlich auch leichter, die Kinder dieser Zuwanderer zu integrieren. Blickt man auf die Herkunftsländer der Migranten, in Kanada wird das überdeutlich. Nach der Volkszählung 2021 war jeder fünfte Kanadier ein Kanadier mit Migrationshintergrund. Von diesen ungefähr 8 Millionen Einwanderern kam mehr als die Hälfte aus Asien, also allen voran Indien, die Philippinen und China. 2 Millionen sind aus Europa eingewandert, ungefähr 1 Million aus Nord- und Südamerika und rund 800.000 aus Afrika. Jetzt wissen wir, dass diese Herkunftsregionen, vor allem Asien, bei PISA besser abschneiden. Und man kann davon ausgehen, dass das sich auch widerspiegelt bei den Zuwanderern nach Kanada. Bei uns ist es anders. Wir haben Zuwanderung vor allem unter dem Gesichtspunkt der humanitären Hilfe. Und damit haben wir eine deutlich größere Herausforderung. Nehmen wir als Beispiel Syrien. Syrien hat nie an dem internationalen Bildungsvergleich PISA teilgenommen, aber im Jahr 2011 an der Studie TIMSS. Diese Studie fokussiert auf die mathematischen Fähigkeiten von Schülern. Dabei belegte Syrien im Vergleich von 42 Ländern Platz 39, schnitt also sehr schlecht ab. Und so gesehen war es zu keinem Zeitpunkt ein Geheimnis, dass wir bei der Integration vor einer erheblichen Herausforderung stehen. Wir hatten ein Schulsystem, was sich schon vor der Migrationswelle schwer tat mit Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Haushalten. Und wir haben dann eine Zuwanderung vor allem in diesem Segment gehabt und haben darauf nicht entsprechend reagiert. Und das ist ein erheblicher, ein einschneidender politischer Fehler gewesen. Die Ursachen dafür liegen vor allem darin, finde ich, dass wir uns etwas vorgemacht haben. Wir haben gesagt, wir schaffen das, ohne das zu tun, was wir hätten tun müssen, um es wirklich zu schaffen. Stattdessen gab es im Höhepunkt der Flüchtlingskrise Artikel und Studien, die sagten, wir sind die großen Gewinner, nach dem Motto, der ökonomische Nutzen der Zuwanderung sei erheblich. Allen voran mit dieser Argumentation war damals Professor Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Er legte eine Studie vor, die den ökonomischen Nutzen der Zuwanderung betonte, wonach bereits nach 7 Jahren die Flüchtlinge einen Gewinn für den deutschen Staat darstellen würden. In seinen Interviews betonte er damals immer wieder, dass wir auch in Bildung investieren müssten. Aber wenn man seine Studie anschaut, er hatte damals die Kosten dafür in seinen Simulationsrechnungen zum ökonomischen Nutzen der Zuwanderung mit 0 angesetzt.
Viele Prognosen zeigen auch, dass man im Horizont von 5 bis 10 Jahren viele dieser Menschen, die Mehrheit dieser Menschen, in den Arbeitsmarkt bringen kann. Ich glaube, wir sollten auch mal zurückschauen und sagen, wir haben auch in der Vergangenheit große Herausforderungen von Flüchtlingen, Zuwanderung bestanden. Wenn man sich anschaut, seit 2010 haben wir ein kleines Beschäftigungswunder erlebt. Wir haben 2 Millionen Menschen zusätzlich in Arbeit gebracht in Deutschland. Über die Hälfte davon übrigens von Zuwanderern. Also auch in der Vergangenheit ist es gelungen, natürlich viel auf einer viel kleineren Größenordnung. Aber letztlich gilt, eigentlich ist in der Geschichte der Bundesrepublik, hat es nie einen günstigeren Zeitpunkt gegeben, um mit dieser Herausforderung umzugehen. Wir haben viele offene Arbeitsstellen, über 600.000 offene Stellen, die gemeldet sind. Die wirkliche Zahl ist nochmal deutlich höher. Wir haben eine rekordniedrige Arbeitslosenquote. Wir wissen, Unternehmen brauchen nicht nur Fachkräfte, natürlich auch Fachkräfte, sondern auch wenig Qualifizierte. Eigentlich haben wir die Voraussetzung dafür, das zu bestehen.
Ich habe damals übrigens davor gewarnt, dass uns diese Rechnungen in einer falschen Sicherheit wiegen. Es führte damals sogar zu einem Streikgespräch zwischen Marcel Fratscher und mir im November 2015 im Magazin Der Spiegel. Dort habe ich unter anderem Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, die Kosten für Qualifizierung und Ausbildung sind gar nicht berücksichtigt, also in der Studie vom DEW. Und außerdem halte ich die unterstellte Beschäftigungsquote und die Gehälter, die Asylbewerber dem DEW-Papier zufolge verdienen werden, für viel zu hoch. Wenn wir nur 5.000 Euro jährlich für die Qualifizierung pro Kopf ausgeben, dann brauchen wir in den nächsten Jahren 30 bis 50 Milliarden Euro. Das ist ein enormer Kraftakt und das muss man nur ehrlich sagen. Das war damals mein Zitat Ende, wo ich gesagt habe, wir haben es hier zu tun mit einer erheblichen finanziellen Herausforderung. Ich habe auch noch gesagt, dass ich viele Wirtschaftlichkeitsrechnungen gesehen habe und die meisten leiden unter den 2 gleichen Fehlern. Die Kosten wären zu niedrig angesetzt und die Erträge wären zu hoch angesetzt. Ich habe damals Herrn Fratscher vorgeworfen, dass er mit seiner Argumentation die Politik einlullen würde und ihr eine Vorlage liefern würde, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Ich forderte damals ein Ausgabenprogramm von 50 Milliarden Euro für die Qualifikation und habe sogar damals gesagt, dafür sollten wir auch Schulden machen. Das alles ist nachzulesen für diejenigen, die das interessiert, über die Links in den Shownotes dieser Ausgabe. Dort finden Sie übrigens auch einen Link zu meiner damaligen Analyse der DEW-Studie. Auch das, wie gesagt, nur, falls Sie historisch interessiert sind. Und was hat die Politik gemacht? Die Politik hat sich einlullen lassen und ist die Strategie gefahren, es wird schon gut gehen. Es wurde nicht mehr investiert, es wurde kein Geld in die Hand genommen, um mehr Kindergartenplätze zu schaffen, Sprachkurse anzubieten und so weiter. Und stattdessen hat die Politik alles daran gesetzt, den Bürgern zu suggerieren, dass diese Migration quasi zum Nulltarif zu haben ist. Unvergessen ist, wie ich finde, der Auftritt des damaligen Justizministers Heiko Maas bei Maybrit Illner.
Es ist auch keinem einzigen irgendetwas weggenommen worden. Das, was wir an zusätzlichen Mitteln aufgewandt haben für die Menschen, die zu uns gekommen sind, ist an keiner anderen Stelle bei Sozialleistungen oder wo auch immer jemandem weggenommen worden. Welches Land, wenn nicht Deutschland, soll in der Lage sein, eine solche Leistung hinzubekommen?
Also, Herr Maas sagt, die Milliarden für die Integration wurden in diesem Land erwirtschaftet und wurden niemandem weggenommen. Das war natürlich schon damals falsch, weil irgendjemand wird es immer weggenommen. Entweder hat man zu hohe Steuern und Abgaben oder man investiert zu wenig in Schulen oder Infrastruktur. Es war im Prinzip eine große Täuschung. Das Geld fehlte und es wurde eben nicht richtig ausgegeben. Die Folge ist, wir haben es eben nicht richtig gemacht. Wir haben nicht investiert und jetzt haben wir, nicht nur beim Bereich der Bildung, aber auch bei der Bildung, ganz offensichtlich das Desaster. Das Delta zwischen Kindern mit Migrations- und ohne Migrationshintergrund ist in Deutschland gigantisch. Die NZZ formuliert es so.
In Mathematik betrug der Leistungsvorsprung der deutschen Schüler 2022 ohne Migrationshintergrund 59 Punkte, was laut OECD einer signifikanten Differenz entspricht. Bei der Lesekompetenz betrug der Vorsprung sogar 67 Punkte.
Der Unterschied zwischen den Mathematikergebnissen von Schülern im obersten und im unteren sozioökonomischen Quartil liegt in Deutschland bei 111 Punkten. Das ist einer der schlechtesten Werte weltweit. Und wir haben uns hier gegenüber dem letzten Mal 2018 weiter deutlich verschlechtert. Ja, wir sind nicht alleine. Die meisten Länder haben sich verschlechtert aufgrund von Corona. Aber das ist keine unabwendbare Entwicklung. Andere Staaten haben es besser gemacht. Nehmen wir als Beispiel Großbritannien. Großbritannien hat einen Leistungswert der Mathematik von 489 Punkten nach 502 Punkten beim letzten Mal. Damit hat sich auch Großbritannien verschlechtert. Aber von einem 2018 schon deutlich besseren Niveau ausgehend im Vergleich zu Deutschland. Wir sind nämlich von 500 Punkten auf 475 Punkte abgestürzt. Noch 2012 lagen wir übrigens mit 514 Punkten weit vor Großbritannien mit damals 494 Punkten. Noch beeindruckender ist, dass es Großbritannien gelungen ist, die Differenz zwischen dem oberen und unteren sozioökonomischen Quartil stabil bei 85 Punkten zu halten. Wie gesagt, bei uns liegt der Unterschied bei 111 Punkten. Das ist kein Zufall, sondern die Folge von gezielter Politik in Großbritannien. Der Telegraph fasste das, was in den vergangenen Jahren passiert ist, so zusammen.
Seit 2010 haben wir umfangreiche Reformen in unserem Bildungssystem durchgeführt, insbesondere in Bezug auf die Art und Weise, wie Kindern das Lesen beigebracht wird, aber auch Mathematik. Wir haben den nationalen Lehrplan für Grundschulmathematik neu geschrieben und dabei von leistungsstarken Ländern wie Singapur gelernt. Wir haben dafür gesorgt, dass Grundschulkindern die traditionellen schriftlichen Methoden der Spalten, Addition und Subtraktion sowie der langen Multiplikation und langen Division beigebracht wurden. Ein zweiwöchiges Lehreraustauschprogramm ermöglichte es Lehrern aus Großbritannien zu verstehen, wie Lehrer in Shanghai an ihren Grundschulen Mathematik unterrichteten. Anschließend verbreiteten wir diese Praxis über ein Netzwerk von Mathematikzentren, in denen Schulen andere Schulen ausbilden. Ein aktueller Bericht kam zu dem Schluss, dass in den letzten Jahren ein durchschlagender positiver Wandel im Mathematikunterricht an Grundschulen stattgefunden hat.
Interessant finde ich Folgendes. Großbritannien hat offensichtlich auf eine Erhöhung der Leistungsstandards gesetzt. So auch bei den GCSE-Prüfungen, die alle Kinder in der 11. Klasse ablegen. Dabei handelt es sich um so eine Art landesweite mittlere Reifeprüfung. Hier beschreibt der Telegraph die Reform folgendermaßen.
Unsere Reformen des Mathematik-GCSE waren ebenfalls umstritten, da wir befürchteten, dass wir zu viele Inhalte einbeziehen und sie zu anspruchsvoll seien. Der neue, strengere GCSE-Mathe-Lehrplan war eine bessere Vorbereitung auf das Abitur. Mittlerweile ist das Abitur in Mathematik die beliebteste Fächerwahl.
Halten wir fest, in Großbritannien ist Mathematik das beliebteste Fach, wenn es ums Abitur geht. Großbritannien hat also auf eine Anhebung der Leistungsstandards gesetzt, das völlige Gegenteil des deutschen Weges. Und hat es damit sogar geschafft, den Abstand zwischen den benachteiligten und nicht benachteiligten Kindern auf einem deutlich tieferen Niveau zu halten, als es bei uns der Fall ist. Das sieht man auch, wenn man sich die Zahlen anschaut nach Migrationshintergrund oder Nicht-Migrationshintergrund. Die Kinder, die keinen Migrationshintergrund haben, erreichten in Deutschland in der aktuellen PISA-Studie in Mathematik einen Wert von 495 Punkten. Großbritannien liegt hier gleich auf mit 494 Punkten. Der Unterschied beginnt bei den Kindern mit Migrationshintergrund. Bei den Kindern, die in der zweiten Generation hier sind, also quasi die Kinder von Migranten sind, erreichen wir in Deutschland einen Wert von 457 Punkten und Großbritannien von 507 Punkten. Das heißt, die Kinder von Migranten haben in Großbritannien sogar besser abgeschnitten als die Kinder ohne Migrationshintergrund. Und wenn man auf die erste Generation der Migranten guckt, also die Kinder, die selber emigriert sind, da sieht es besonders dramatisch schlecht aus für Deutschland. Hier erreichen wir einen Wert von 398 Punkten, während Großbritannien einen Wert von 483 Punkten erzielt. Der ist fast so hoch wie der Wert für die Nichtmigranten. Und das zeigt, konsequente Leistungsorientierung verbunden mit entsprechender Lehrerausbildung hat eine praktische Wirkung. Wir wissen, Mathematik ist entscheidend. Und das müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir diese Nachrichten bezüglich der PISA-Ergebnisse hören. Es geht nicht nur um die jetzige Schülergeneration im Sinne von, sind sie in der Lage, im Supermarkt ein Sonderangebot zu beurteilen, ja oder nein, sondern es geht darum, was bedeutet das eigentlich für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und damit den zukünftigen Wohlstand. Wir erinnern uns an den leider verstorbenen Gunnar Heinzson, der immer wieder betont hat, wie wichtig Mathematik ist. In seinem Buch Wettkampf um die Klugen hielt Gunnar Heinzson Folgendes fest.
Gehirn schlägt Religion, Rasse, Klasse und jugendliche Masse. Kommen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Patente noch von Gutbegabten, braucht es für Innovationen in Gegenwart und Zukunft Teams von Hochbegabten. Sie gehören zu den Schülern, die es bei den Mathematik-Olympiaden TIMSS in die Gruppe der Besten, also Advanced, schaffen. In Ostasien sind das pro Jahrgang 30-50%. Sie übertreffen Osteuropäer und die meisten englischsprachigen Länder um das 2-3-fache. Die Westeuropäer werden, von wenigen Ausnahmen abgesehen, um mindestens das 6-fache, Beispiel Deutschland, bis 12-fache, Beispiel Frankreich, abgehängt. Die gut 170 verbleibenden Nationen liegen zwischen 0 und 1% fast aussichtslos zurück.
Das schrieb Heinzson, als wir noch bessere Ergebnisse hatten. Nun ist es deutlich schlechter. Offensichtlich läuft vieles schief im Mathematikunterricht in Deutschland. Vor einigen Monaten sorgte ein Video bei YouTube für Aufsehen. Darin verglich ein Professor für Mathematik den Leistungsstand heutiger deutscher Schüler mit früheren Generationen, aber auch mit den Schülern in Indien und China. Und das Ergebnis war, vorsichtig formuliert, wenig schmeichelhaft. Mehrere Hörer haben damals schon angeregt, ich solle doch mit dem Professor sprechen. Und genau das habe ich für diese Ausgabe getan. Ich habe Professor Bernhard Krötz in diesem Podcast eingeladen. Bevor ich zu meinem Gespräch mit Professor Krötz komme, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium für 4 Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Krötz.
Professor Bernhard Krötz hat Mathematik studiert. Die Habilitation erfolgte 2001 an der Technischen Universität Darmstadt. Nach einer Zeit als Heisenberg-Stipendiat von 2004 bis 2007 wurde er Forscher am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn bis zum Jahr 2009. Die Leibniz-Universität Hannover berief ihn 2009 zum Professor. Heute lehrt er an der Universität Paderborn. Krötz kritisiert den deutschen Mathematikunterricht in Videovorträgen auf YouTube. Anfang des Jahres hat er besondere Aufmerksamkeit erlangt mit einem YouTube-Clip, in dem er die Leistungen deutscher Abiturienten mit den Anforderungen der Joint Entrance Examination in Indien vergleicht.
Ich glaube, hier verbietet sich aus Anstand der Abgleich mit unseren deutschen Abiturienten. Wir reden jetzt hier nicht von Prozentzahlen oder Promillezahlen von unseren deutschen Abiturienten, die diesen Test bestehen könnten, sondern wir reden hier in PPM, Parts per Million. Ich habe den Test einem meiner Kollegen an der Universität gezeigt und ich zitiere, wow, dann könnten wir hier dicht machen.
Das Video ist innerhalb von 14 Tagen über 200.000 Mal abgerufen worden.
Sehr geehrter Herr Professor Krötz, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank, Herr Dr. Stelter, ich freue mich sehr.
Professor Krötz, mehrere Hörer haben mich angeschrieben, haben gesagt, Herr Stelter, das Gespräch mit Professor Wössmann zum Thema Bildung war ja ganz nett. Da habt ihr schon mal aufgezeigt, was in Deutschland im Argen liegt. Aber Sie müssen eigentlich mal mit Professor Krötz sprechen. Professor Krötz beschäftigt sich mit Mathematik und der kann Ihnen sagen, wie es eigentlich um die mathematische Ausbildung in Deutschland steht. Und das ist der Grund, warum wir miteinander sprechen. Ich habe mal gehört, dass Mathematik oder die Leistungen in Mathematik eine der wichtigsten Indikatoren sind für die Funktionsfähigkeit, für die Innovationsfähigkeit eines Landes. Also wir wissen ja zum Beispiel, Japan ist trotz der alternden Gesellschaft sehr innovationsfähig, hat aber auch in internationalen Vergleichstests, ich denke jetzt gerade an TIMSS, sehr, sehr gute mathematische Leistungen. Deutschland hingegen schaut nicht so gut aus mit Mathematik, zumindest nach diesen Tests. Vielleicht beginnen wir mal mit einer Standortbeschreibung aus Ihrer Sicht. Wie sehen Sie denn die Lage der mathematischen Bildung in Deutschland?
Meine Sicht ist natürlich die erstmal eines Universitätsdozenten. Und ich bin seit 25 Jahren etwa hier im Geschäft. Und man hat den stetigen Verfall, wie viele andere dann eben auch mitbekommen. Und die Situation heute ist, dass viele Anfänger Probleme haben mit Brüchen, also Dinge in Relation zu setzen, Größen überhaupt zu vergleichen, mit Ungleichungen umzugehen, Betragsrechnen. Es ist auch kein Verständnis eigentlich da, was eine Variable ist. Terme können nur schwer, wenn überhaupt, umgeformt werden. Von den trigonometrischen Funktionen ist nur rudimentär was da. Sinus, Cosinus, ja, von den transzendenten Funktionen, Logarithmus-E-Funktionen ein bisschen. Es ist alles sehr reduziert worden und das macht es natürlich dann immer schwieriger, ja, diese Studenten überhaupt mal abzuholen. Und was man dann also von Seiten der Universitäten dann gemacht hat, man hat versucht, Brückenkurse einzuführen, um dann in 3 oder 4 Wochen das nachzuholen, was man dann in vielen Jahren versäumt hat. Aber das geht natürlich nur zum Teil. Ja. Das ist eigentlich nicht gut. Und also wir diagnostizieren sozusagen einen erheblichen Leistungsabfall in den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten, was die mathematische Grundausbildung unserer angehenden Studenten betrifft.
Vielleicht ganz eine Zwischenfrage, wenn Sie von Anfängern sprechen, meinen Sie da Anfänger im Mathematikstudium oder meinen Sie generell Leute, die Mathematik auch als Fach im Studium haben?
In der Gesellschaft spricht man ja immer von MINT-Fächern, Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaft, Technik. Ich spreche lieber von mathematikaffinen Fächern, denn eigentlich gehört die Wirtschaft und die Ökonomie auch dazu. Ja, das ist letztendlich auch sehr zahlenbehaftet, formelbehaftet. Das heißt, es betrifft etwa die Hälfte aller unserer Anfänger an den Universitäten, die haben irgendwie etwas mit Mathematik zu tun.
Okay.
Mathematikstudenten, das ist eine Sache. Das ist nur ein sehr kleiner Teil, ja, also in dem großen Kuchen von unserer Studienanfänger. Aber das Wichtige ist natürlich Ingenieurwissenschaften und dazu gehört eben auch Computer Science, Informatik zum Beispiel. Ja.
Mhm. Und die haben jetzt also, wenn sie anfangen zu studieren, eigentlich gar nicht das Rüstzeug aus der Schule, was sie bräuchten?
Ja, leider nein. Also ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, ich habe 1989 Abitur gemacht und wir hatten zum Beispiel noch komplexe Zahlen. Ja, das finden Sie heute überhaupt nicht mehr. Das ist sozusagen eine Grundlage für die Schwingungslehre EOG, Omega T. Die Elektrotechniker, die werden das wissen. Das haben wir alle schon in der 11. Klasse gelernt. Wir hatten auch ein viel besseres Verständnis. Wir konnten die Winkel zwischen Vektoren sauber ausrechnen, Skalarprodukte, Vektorprodukte. All das war da. Das ist heute alles nicht mehr hier. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, müsste man im ersten Semester oder im ersten Studienjahr eigentlich das alles nachholen, bevor wir eigentlich anfangen können. Ja, das ist die Situation.
Und wenn die Studenten dann diese Kurse belegen, also ich nochmal, ich fange also jetzt an, ich studiere Wirtschaft oder ich studiere Ingenieurwissenschaft, Maschinenbau, man stellt fest, ich habe diese mathematischen Lücken, weil ich es in der Schule nicht gelernt habe, dann gibt es diese Crashkurse der Universitäten. Ist das nicht schon eine Hürde, wo dann viele ausscheiden? Oder sind die Jugendlichen dann in der Lage, das nachzuholen? Ich möchte verstehen, ist das etwas, was dann praktisch die Universitäten korrigieren können? Oder können sie es nicht korrigieren? Oder wenn sie es korrigieren, ist der Aufwand einfach unverhältnismäßig hoch?
Gut. Also ich möchte jetzt auch mal ein bisschen eine Lanze brechen für diese Vorbereitungskurse oder Crashkurse, weil mir viele junge Leute geschrieben haben, hey, also in der Schule habe ich überhaupt nicht aufgepasst und da bin ich dann hingegangen und da war einer da und der hat es so super erklärt und dann ist mir sozusagen ein Licht nach dem anderen aufgegangen. Diese Dinge passieren, es gibt dann Jugendliche, die kommen an die Uni und sehen, hey, da weht jetzt ein völlig anderer Wind und die schaffen sich das alles dann selber an. Ja, also die gehen auf YouTube, die gucken sich dann also interessante Vorlesungen an und erarbeiten sich das selbst. Und für diejenigen sind so Vorkurse eine Stütze. Aber oftmals schaut es halt einfach viel deprimierender aus. Und wenn ich jetzt mal eine Schätzung machen würde, würde ich sagen, dass es höchstens 2 von 10 was bringt, vielleicht 1 von 10, ja.
Das heißt also, die anderen werden dann irgendwann das Studium abbrechen, weil ihre mathematischen Fähigkeiten nicht ausreichen, das zu studieren, was sie studieren wollen.
Gut, also ich kann Ihnen jetzt die Abbrecherzahlen mal sagen. Ich habe mich auch mit vielen Kollegen letztendlich unterhalten. Ich weiß die sehr genau aus Paderborn. Also wenn wir es in Relation setzen zu Anfänger, zu Vollabschluss. Und für mich ist ein Vollabschluss ein Master, früher ein Diplom, weil ich einen Bachelorabschluss letztendlich also als keinen vollwertigen Universitätsabschluss betrachte. Dann haben wir in Paderborn 1:5 in der Mathematik, ich glaube 1:5 in der Chemie und 1:6 in der Physik. Das war mal so, also 1 von 5. Und ich habe mich auch mit mehreren Kollegen, also in verschiedensten Universitäten unterhalten. Das ist etwa das, was wir aus den Naturwissenschaften rausbringen. Insgesamt ist auch die Anfängerzahl also rapide nach unten gegangen.
Also fangen Sie weniger an als früher?
War deutlich weniger. Also wir hatten so an meiner Universität etwa 400 Anfänger im Maschinenbau durchschnittlich. Jetzt sind wir bei unter 200. Mich hat jemand angeschrieben aus Siegen und der hat mir davon berichtet, das ist eigentlich auch eine größere Fakultät für Maschinenbau. Sie haben jetzt im Master Anfänger 10 Stück. 10 Stück. Ja. Mhm. Das heißt, das sind überhaupt gar keine Leute mehr da.
Das heißt, wir haben weniger Studenten und von denen, die kommen, wir haben weniger, die Fächer studieren und von denen, die Fächer anfangen zu studieren, haben wir eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit, weil es an den Vorkenntnissen fehlt.
Gut, und dann passiert natürlich das. Es gibt an den Universitäten etwas, das nennt man den CNW, den curricularen Normwert. Das heißt, ihre Stellenausstattung, ja, und das, was sie da bekommen, ist gekoppelt an die Anzahl der Studenten oder variierend auch die Anzahl der Abschlüsse. Wenn es jetzt nach unten geht oder so, also bedeutet das also einen Abbau von diesen Fachbereichen. Und das ist eben der Nachteil von dieser Bildung nach Kennziffern. Also was ich mitbekommen habe, also gerade im Maschinenbau, krebsen sie wirklich also an ihrer Existenz. Und wir können jetzt eigentlich hier keine Bildung nach Kennziffern machen, weil wenn wir das tun würden, dann müssten wir nicht konsequenterweise diese ganzen Ingenieurfachbereiche abbauen, weil wir keine Studenten mehr dafür haben. Letztendlich brauchen wir einfach mal sagen, okay, es geht jetzt hier mal um Substanzerhalt an unseren Universitäten. Ja. Sozusagen, wir können jetzt hier nicht in 2 Jahres- oder 5 Jahresfenstern argumentieren. Man muss hier schon mal 10 Jahre Luft geben, weil es dauert so lange, bis wir also eine neue Generation an Lehrern etc. ausgebildet haben. Das ist einfach etwas, was etwas länger dauert. Und ich sage, wenn wir jetzt sozusagen von null auf jetzt alles wieder richtig machen, was wir vielleicht nicht so toll gemacht haben bisher, dann werden wir frühestens für 5 Jahren die Früchte sehen oder so, aber vielleicht eher dann in 10. Kurzfristige Lösungen gibt es eigentlich nicht mehr. Und es ist halt ein allgemeines Desinteresse da, ja, an mathematikaffinen Fächern oder an Mathematik überhaupt. Und das diagnostiziert man also dann nicht nur in Deutschland, sondern also überall, also in der westlichen Welt, in Frankreich, in den Vereinigten Staaten. Also wir sind da keine Ausnahme, genauso im Vereinigten Königreich ist es nicht anders. Ja, also das sind ähnliche Tendenzen. Und ich hatte es mal in einem Video gesagt, vor kurzem war ein Kollege von mir aus Budapest zu Besuch, den man nicht lange kenne, ein Professor dort. Und der hat gesagt, ja, jetzt vor kurzem haben wir den Fachbereich, glaube ich, in Szeged geschlossen. Jetzt haben sie für die Mathematik in ganz Ungarn noch zwei existierende Fachbereiche mit einem vollwertigen Studium, was das heißt bis zum Master. Das ist die Eötvös-Universität und die Technische Universität, beide in Budapest. Es ist ein Land mit 10 Millionen Einwohnern, ja, und man hat insgesamt noch in Mathematik 60 Masterstudenten etwa für das ganze Land. Und das ist natürlich extrem traurig, ja, und man sieht das halt also überall. Also, und es geht natürlich dann auch eine Tradition, Kulturgut, also ein Wissen, was wir auch weitergegeben haben oder so, geht natürlich dann auch verloren.
Jetzt würde ich da mal ganz kurz nachfragen wollen, diesen internationalen Leistungstest, weil ich habe Ihnen ja zugehört und ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht parat, aber ich weiß zum Beispiel nach dem TIMSS-Test, dass dort, ich glaube, Deutschland ungefähr 5% der Kinder in der Top-Leistungsgruppe sind, so habe ich es ungefähr in Erinnerung, und in Großbritannien sind es über 15%, fast Richtung 20% gehend. Und Ungarn dachte eigentlich auch, hätte ein im Vergleich zu uns gutes, leistungsfähiges Schulsystem, wo auch die Leistung Mathematik größer sind. Also zum einen können Sie mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, und zum anderen können Sie mir vielleicht erklären, ob diese Tests überhaupt aussagekräftig sind, die da von der OECD und anderen durchgeführt werden.
Gut, ich mag diese Tests eigentlich nicht so sehr. Das sind kognitive Tests, die von kognitiven Psychologen in der Regel entwickelt worden sind. Und das sind eher so Art EQ-Tests. Also das muss man letztendlich auch trainieren. Ja, also Interview-Questions von Microsoft Research oder Google, gibt es ja so viele Kanäle auf YouTube. Und diese Tests, gerade diese PISA-Tests, also ein Program for International Students Assessment, die sind nicht curricular. Das heißt, sie sind nicht an den eigentlichen Lehrstoff gebunden. Das heißt, wenn wir in der 8. Klasse Physik wegen mir Federschwingungen machen und in Israel macht man was anderes, dann haben beide die gleichen Aufgaben.
So.
Es ist nicht curricular, es ist allgemein, es geht sozusagen um eine allgemeine Kompetenzen in dem Bereich Physik und dann können Sie sich fragen oder so, was man dann überhaupt noch abfragen kann, also wenn keine inhaltliche Basis mehr da ist. Und es ist halt leider das Ziel der OECD, diese Art von Tests oder diese Kompetenzorientierung, also man glaubt dann, dass durch diese übergreifenden Fragestellungen, dass man also hier synoptische Genies aufbauen könnte, das möchte man zum Normativ machen. Dementsprechend sind dann also die Lehrpläne in der westlichen Welt, insbesondere auch in Deutschland, entkernt worden und die sogenannte Kompetenzorientierung, etwas, was sich zuerst mal total toll anhört, ja, ist dann implementiert worden. Und mit dem Ganzen dann werden dann Kompetenzen abgetestet, oftmals dann nur in Ankreuzfragen, also zusammenhängende, längere Aufgaben sind da nicht vorgesehen, wo man mal eine längere Rechnung macht, um zum Beispiel da so einen komplexeren Sachverhalt zu analysieren. Das ist alles nicht mehr da. Also so viel zu diesen Tests. Also und man hat dann also letztendlich dann auch eine große Panikmache betrieben. Also denn in Deutschland gab es den PISA-Schock. Andere Länder haben also ähnlich schlecht abgeschnitten. Ich glaube, das war 2020 oder 2021. Aber in Deutschland wurde das halt sehr breit getreten in der Presse und man musste dann irgendetwas machen. Und eigentlich, wenn man ehrlich ist, also war vor knapp 25 Jahren, also das Schulsystem, gut, das hatte auch schon starke Schwächen und so weiter, aber es war doch noch in vielen Teilen gut und es gab noch tolle Gymnasien, ja, auch in Bundesländern wie in Hessen und so weiter. Dann hat man also gesagt, jetzt müssen wir da etwas machen. Naja, und dann hat man halt alles verschlimmbessert. Also, und das war auf der Ebene der Schulen. Hat man diese Kompetenzorientierung eingeführt, auf der Ebene der Universitäten hat man dann Bologna durchgedrückt. Also wir haben eines der besten Ausbildungssysteme der Welt, nämlich das deutsche Diplom, aufgegeben für aus meiner Sicht eines der schlechtesten, dieses Bachelor- und Master-System, nur damit es sozusagen also europäisch vergleichbar ist. Und für diese Vergleichbarkeit und diese Nivellierung haben wir halt also einen hohen Preis bezahlt, aus meiner Sicht. Also ein Diplom-Ingenieur von damals hat einfach eine ganz andere Wertigkeit ihren Master von heute. Und ich glaube, da pflichten mir viele von meinen Kollegen bei.
Genau, ich möchte noch weiter auf anderen Themen, aber bevor ich das hinterher nicht frage, frage ich doch mal, vielleicht können Sie ganz kurz das mal ein bisschen erklären, warum Sie sagen, der Master ist eigentlich nicht vergleichbar mit dem Diplom-Ingenieur, weil wahrscheinlich viele Hörer, genauso wie ich, jetzt stutzen werden.
Gut, ich habe es natürlich auch zu tun. Neuerdings durch das Vergleichsvideo, was ich im Internet hatte, was so einen großen Zulauf bekommen hat, dass mich sehr viele Leute angeschrieben haben. Also insbesondere Leute, Unternehmer. Ich habe dann also mehrere von diesen Unternehmersleserbriefen dann eben auch vorgestellt und da war zum Beispiel einer dabei, also auch viel von Ingenieuren. Das war eine Firma, die KI entwickelt, ja. Dann hat er mir gesagt, ja, also sie schauen sich gar keine Leute mehr an, die mit dem Master von Data Science kommen. Ja, das ist richtig gehypt, ja. Also Data Science, ja, die können alle nichts. Also wenn es wirklich darum geht, also Software zu entwickeln, ja, dann holen wir uns Leute aus dem post-sowjetischen Raum, ja, mit einer guten Grundausbildung. Die bringen wir innerhalb von einem halben Jahr auf die Standards, die wir da brauchen, dass sie sich dann sozusagen anpassen und mit denen arbeiten wir dann, also wenn es wirklich an die Substanz geht. Gut, es ist natürlich nur meine kleine eingeschränkte Sicht, aber ich glaube, ich habe so zwischen mit 5 und 10, also mittelständischen Unternehmern, mich unterhalten und das gleiche Bild kam dann eben auch. Und das ist das Problem, was ich nochmal dann hatte, also mit den Universitäten. Wir haben also in diesen Bereichen nicht mehr genug Anfänger, nicht mehr genug Studenten und von denen, die wir haben, sind leider nur ein Fünftel, bestenfalls ein Viertel überhaupt ausbildbar. Das ist natürlich keine Zahl, die man also der Politik verkaufen kann. Also was tut man? Man winkt mehr durch, als man eigentlich tun sollte. Das heißt, man verwässert die Abschlüsse. Und die Industrie bekommt es natürlich auch mit, die mittelständischen Unternehmer. Wenn sie einen Betrieb haben mit 10 Leuten, dann können sie sich nicht erlauben, dass sie da 2 Flaschen einstellen. Das geht halt einfach nicht. Ja? Und die merken das natürlich dann. Und das ist dann eine Abwärtsspirale, in der wir uns also dann nach unten bewegen. Ja?
Professor Kurz, jetzt haben Sie das Vergleichsvideo schon angesprochen. Vielleicht wollen wir darüber ganz kurz sprechen, weil Sie haben ja gerade gesagt, also OECD-Vergleich kann man nicht machen. Sie haben ja einen ziemlich interessanten Vergleich gemacht. Sie haben einen Vergleich gemacht, Deutschland heute, Deutschland früher und auch verglichen mit anderen Ländern, unter anderem Indien. Vielleicht wollen Sie mal kurz zusammenfassen für meine Hörer, was Sie verglichen haben und was Ihre Erkenntnis daraus war.
Dieses Video war ein sehr polarisierendes Video und ich habe den härtesten Test der Welt genommen. Also das ist das Joint Entrance Exam für die IITs in Indien, die Indian Institutes of Technology. Das sind die absoluten Elite-Universitäten, die nehmen nur 10.000 Anfänger im Jahr. Also dieser Test ist in jeder Hinsicht brutal, ja. Und also ich würde ihn nicht schreiben wollen, ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und man muss sich auf das vorbereiten. Also diejenigen, die das machen, die gehen in der Regel auch auf Vorbereitungskurse neben der Schule, etc. pp. Und das habe ich dann verglichen mit dem neuen Entwurf des Kernlehrplans Mathematik in Nordrhein-Westfalen. Und der Unterschied konnte natürlich nicht krasser ausfallen, als es irgendwie möglich ist.
Hier ist der neue Kernlehrplan für die Sekundarstufe 2 im Fach Mathematik, Bundesland Nordrhein-Westfalen, der Entwurf vom 23. Jänner dieses Jahres. Und wir wollen mal stichprobenhaft durch dieses Dokument gehen. Ja. Es beginnt mit Aufgaben zum natürlichen Logarithmus, die in etwa so anspruchsvoll sind, wie diese Karikatur albern ist. Ja, dafür werden sie im asiatischen Raum nur belächelt und bekommen Kommentare wie "This is not good". Das Highlight war sicherlich auf Seite 12. Ich habe das meinen Mitarbeitern beim Mittagessen erzählt, was in diesem Lehrplan steht, und die wollten mir das eigentlich nicht glauben. Und dann habe ich es ihnen gezeigt. Und die Reaktionen waren sehr drastisch. Ja, die haben ja jeden Common Sense verloren. Denn was lesen wir hier, für was die Mathematik und der Mathematikunterricht denn alles verantwortlich sein soll? Mathematikrelevant? Menschenrechtsbildung, Werteerziehung, politische Bildung und Demokratieerziehung, geschlechtersensible Bildung, kulturelle und interkulturelle Bildung. Ja, das hat aus meiner Sicht wenig mit Mathematik oder Naturwissenschaften zu tun und genauso sieht man das auch im asiatischen Raum. Naturwissenschaften hat etwas mit Inhalten zu tun und ich glaube, dieses Bundesland wäre ganz gut beraten, wenn sie beim Entwurf dieser Dokumente diejenigen zu Rate ziehen, die inhaltlich etwas von dem Fach verstehen, denn das tun sie gerade nicht. Sie ziehen diejenigen zu Rate, die folgende Diagramme entwerfen.
Nun gut, also ich wollte mal dazu was sagen, also ich habe den Kanal vor 3 Jahren oder so gestartet. Also auch auf Zureden, also von meiner Frau und Freunden, macht doch endlich mal was. Und dann habe ich angefangen, also mich in diese Thematik da ein bisschen einzuarbeiten. Bin zu Vorträgen von Didaktikern gegangen, habe mir diese Sachen dann ein bisschen angeguckt und dann hat mich meine Frau immer weiter gestupst, jetzt mach doch endlich mal was. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich jetzt mal ein Video auf. Und dann habe ich angefangen, ein paar Videos aufzunehmen. Und dadurch bin ich auch in Kontakt gekommen mit Leuten, die seit etwa 20 Jahren sich darum bemüht haben, also die mathematische Ausbildung wieder vordermann zu bringen. Es ist eine ganze Gruppe von Professoren und Lehrern, die sich unglaublich bemüht haben, Manuskripte geschrieben haben, wirklich also Abhandlungen bis zu 35 Seiten, also viel Zeit investiert haben, das an die Ministerien geschickt haben. Und sie haben letztendlich also keine Resonanz erfahren. Also wenn sie Glück haben, dann bekommen sie einen Eingangsstempel des Ministeriums. Ja, also nein, es ist alles gut und wir wollen davon nichts hören und wir machen alles richtig etc. pp. Und dann habe ich mir gedacht, also auf die übliche sachliche argumentative Art und Weise kommt man anscheinend nicht weiter. Also ziehen wir das mal so, also in den Kakao, ja, dass es auch jeder merkt. Ja, und gut, also mich hat das auch überrascht, dass mein Kanal hatte 15.000 Aufrufe bis zu dem Zeitpunkt. Ja, und dieses eine Video allein hat dann 250.000 gemacht auf YouTube. Also es war für mich eine absolute Überraschung.
Sie haben es ja auch nicht nur mit Indien verglichen, weil da könnte man ja auch sagen, na gut, Elite-Universität Indien, absolute Spitze mit NRW. Aber Sie haben ja, glaube ich, auch den Vergleich gemacht mit Realschule früher und Abitur heute. Und ich glaube, meine Kenntnis war so ein bisschen, die Abiturienten heute können wahrscheinlich weniger als Realschüler vor 20 Jahren. Und das ist natürlich schon ein Thema. Und dann, zum einen habe ich das, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt oder was das Ergebnis war. Und dann sollte man mal wirklich diskutieren, was man denn tun sollte.
Also ich habe dann noch den Eingangstest von der Universität Peking vorgestellt. Ja, das ist dann nicht so ein Elite-Ein, das ist ein staatlicher Test. Ich glaube, der ist vielleicht sogar auch chinaweit. Der war in etwa so vom Niveau her, wie mein Abitur im Jahr 1989 in Bayern war. Ja, und Bayern-Land habe ich Abitur gemacht, das heißt die Abiturquote war bei 15%. Und dann habe ich also ein altes Realschulabitur, also den mittleren Bildungsabschluss aus Baden-Württemberg aus dem Jahr 1971 gezeigt. Und ich war auch überrascht, also wie hoch das Niveau also dort war und wie tief wir eigentlich da gesunken sind. Und ich habe das eigentlich sehr bedauert, also weil ich dann gesehen habe, was wir vor 50 Jahren einem 16-Jährigen haben beibringen können, einem 16-Jährigen, ja, was wir heute oder so, also höchstens ein Bruchteil der Abiturienten, ja, also vermitteln können. Gut, die Zeiten sind andere, aber trotzdem, also woanders schläft man nicht, ja, also in Indien und China schläft man nicht, da sind diese Standards einfach da, immer noch die gleichen Standards und wir haben sie einfach gesenkt. Also das ist jetzt hier ein bisschen so der Ist-Zustand. Und jetzt Fragen sind natürlich, was kann man denn ändern? Naja, also ich bin kein Politiker oder irgendeiner von diesen Bildungspolitikern oder die in diesen Kommissionen sitzen, die dann mit 10-Punkte-Plänen kommen oder 14-Punkten-Plänen. Entschuldigung für das Bashing der Politik. Also ich glaube nicht, dass es so geht. Ich habe mich da mal befasst, so wie das deutsche Bildungssystem denn aufgebaut wurde. Und dann bin ich auf einen Mann gestoßen. Humboldt werden viele kennen, aber da war jemand anders. Also Johann Wilhelm von Syvern, Mann aus Lemgo, also ganz um die Ecke von Paderborn, der hat das mehr oder weniger im Verwaltungsakt durchgesetzt. Und das war für die damalige Zeit ein freiheitliches, humanistisches Bildungsideal gegen die erzkonservativen Interessen. Ja? Und das war ein unglaublicher Kampf. Und das heißt, die Dinge, die gingen letztendlich also alles in kleinen Schritten. Es ist ein unglaublich dynamischer Prozess, also von Leuten, die genau wussten, wo sie hinwollen und dann erkannt haben, okay, jetzt können wir da an dieser Ecke da vielleicht ein bisschen was drücken, dann können wir das so machen oder da können wir dann dieses machen. Das ist letztendlich etwas in kleinen Schritten. So ein kleiner Schritt wäre zum Beispiel, dass man die Grundschulempfehlung, die man bekommt, wieder bindend macht. Ja? Zu meiner Zeit war das einfach so und es war eigentlich auch keine große Geschichte. Ja, also in der 4. Klasse Grundschule war das bei uns irgendwann, also das wurde uns gar nicht gesagt, gab es dann ein Diktat, das war irgendwie echt schwer und dann gab es dann irgendwie einen Mathe-Test, der war auch ein bisschen schwerer. Da musste man große Zahlen multiplizieren und so weiter. Dann nach 2 Wochen bekamen dann ein paar einen Zettel in der Hand. Anscheinend waren das die staatlichen Aufnahmeprüfungen für das Gymnasium. Das hat man uns gar nicht gesagt, ja. Und dann haben also von 30 Kindern in der Grundschule, glaube ich, 4 oder so eine gymnasiale Empfehlung bekommen. Ich glaube, unsere beste Schülerin hat es gar nicht gemacht. Die ging auf die Realschule. Ja, ist interessant. Ich glaube, dann 3 sind gegangen, ja, aus meiner Grundschulklasse. Also es war so etwas zwischen 10% und 15%. Und ja, das heißt also, wir hatten damals also eine Abiturquote von 15% und jetzt reden wir Abiturientenquoten von 60%. Das kann natürlich nicht gut gehen.
Ja, klar, aber man natürlich dazu sagen muss, ich verstehe die Eltern natürlich schon, die sagen, naja, früher, wenn ich auf die Realschule gegangen bin, habe ich ja noch Mathematik gelernt auf dem Niveau, wie heute die Abiturienten nicht lernen. Ich meine, das ist natürlich das Problem, dass man quasi versucht, sich in ein relativ besseres System zu retten, weil das andere System noch schlechter ist, nehme ich jetzt mal an.
Ja, leider ist es, hat halt unsere Gesellschaft, ja, ist irgendwie ein bisschen abgedriftet. Also ich kann mich noch erinnern, also ich bin jetzt 53, also wie ich ein kleines Kind war, ich bin in einer Siedlung aufgewachsen, sie war gemischt, da waren Arbeiter und auch Lehrer und so weiter. Und ich habe das halt gesehen, also das auch in den Arbeiterfamilien, da waren Drahtzieher, die haben halt auch eine 3-Zimmer-Wohnung gehabt. Er hat alle 5 Jahre ein neues Auto gehabt oder ein neues Gebrauchtes, die Mutter musste nicht arbeiten, ja. Und sie sind 2-mal im Jahr in Urlaub gefahren. Ja, also ein einfacher Arbeiter. Und ich kenne halt viele Leute, Bäcker, also bei uns, die hatten alle ein Häuschen. Das ging alles. Also der Wohlstand, der war eigentlich da für eine breite Klasse der Gesellschaft. Das Einfamilienhaus war sozusagen für jeden Arbeiter, Handwerker mehr oder weniger auf dem Land erschwinglich. Ich möchte jetzt hier nicht von den Großstädten reden, aber das war einfach da. Das war für mich also ein besseres Deutschland. Und da möchte ich auch wieder hin. Also ich möchte sozusagen wirklich Wohlstand für alle. Ja? Und ich denke auch, dass das wieder möglich ist. Ich möchte vor allem, wenn man eine Handwerksausbildung macht und so weiter, macht sich hinterher selbstständig, dann verdienen die Leute oftmals mehr als angestellte genau. Ingenieure und so weiter. Das soll auch so weiter bleiben. Und ich finde, dass wir in Deutschland den Mittelstand also sehr vernachlässigen und auch das Handwerkertum und so weiter, wir könnten da viel mehr machen. Ich meine, unsere Hauptschule, die war mal so gut, dass ein Hauptschulabschluss zu einer Ausbildung im Handwerk befähigte. Das ist leider heute nicht mehr der Fall. Und ich frage mich dann schon, warum. Und wir sind also unfähig, also Leuten oder so in 9 oder 10 Jahren, also so weit das Wissen zu vermitteln, dass sie hinterher ausbildbar sind. Da brauche ich nicht nach Fachkräften fragen. Ja, das ist gar nicht relevant. Wir haben also hier die Hausaufgaben zu machen, also dass wir erstmal unsere eigenen Leute wieder ausbildbar machen und dann bekommen wir wieder Fachkräfte und Facharbeiter und so weiter und wir müssen die Berufe auch wieder attraktiv machen. Mhm. Das ist natürlich etwas, also wo die Politik gefragt ist, wo Ökonomen gefragt sind, ja, also von Leuten, die sich da viel besser auskennen, wie ich das tue, aber das ist das, was ich sehe. Also mir geht es hier nicht irgendwie elitär, irgendwelche Leute da irgendwie auszuschließen, nein, also ich gönne es wirklich jedem und ich hätte gern ein Schulsystem. Also was wir natürlich hatten, also wir das Schulsystem, heute ist es sozusagen so eine Parole, Bildung für alle, eine invertierungsresistente Parole. Ja? Da können Sie schwer was sagen. Was? Sie sind nicht für Bildung für alle. Ich bin für Bildung für alle. Ja, ist schon gut. Aber was ich möchte, ist eine angemessene Bildung für jeden Einzelnen, ja, die seiner Begabung entspricht und die ihm dann so weit bringt, dass er einen Beruf ausüben kann, mit dem er wirklich gut Geld verdient und hinterher dann sozusagen auch zufrieden durchs Leben gehen kann. Das ist doch eher das, was ich möchte. Es ist halt nicht jedem gegeben, 2 oder 3 Sprachen zu lernen auf dem Gymnasium. Ja, das geht halt nicht. Da ist der Prozessor einfach teilweise zu klein. Ja, die Merkfähigkeit also von Kindern und Jugendlichen ist halt einfach verschieden. So, also ich habe gesagt, das sind so kleine Dinge, das sind so strukturelle Maßnahmen, die man dann machen könnte, wie zum Beispiel die Grundschulempfehlung wieder bindend zu machen. Das ist ein Verwaltungsakt, ja. Und in die gleiche Richtung dann vielleicht auch mal zu gehen oder so, also wie gestalten wir eigentlich prinzipiell den Unterricht? Und da hat sich ja in den letzten 30 Jahren viel geändert. Wir sind von einem lehrerzentrierten Unterricht, das heißt, wir haben jemanden, der vorne steht, der die Klasse leitet, kontrolliert, die Diskussion auch leitet, ja, der sein Wissen weitergibt und vermittelt, ja, sind wir hin zu einem schülerzentrierten Unterricht, ja, das sogenannte selbstorganisierte Lernen. Und das ist halt nachweislich besonders ineffizient. Ja, man macht den Bock nicht zum Gärtner. Ja. Die Kinder können ja eh alles besser. Ja. Also diese Kinderwelt, diese Infantilisierung, auch in der Politik, ja, ist es ganz schlimm. Also wenn man keine Argumente hat, dann bringt man also ein autistisches Kind nach vorne, ja, und redet dann über Dinge oder so, die das Kind gar nicht verstehen kann. Entschuldigung für diese Spitze am Rande. Ich meine, ich bin selber ein sehr wissbegieriger Mensch, ja, und ich höre immer sehr gern Leuten zu, die was verstehen, dass ich auch was lernen kann. Ja, ich gucke mir viele YouTube-Videos an, also wie irgendwas auch repariert wird, ja. Also ich kann eine Waschmaschine reparieren zum Beispiel. Also da war YouTube richtig toll und dann möchte ich halt wissen, wie es geht. Ja. Und ich möchte sozusagen nicht entdeckendes Lernen, wo ich dann irgendwie 30, 40 verschiedene Schritte machen muss und so weiter. Und das ist das, wie heute Unterricht aussieht. Das wissen die meisten ja gar nicht. Der Lehrer kommt rein, vielleicht erklärt er noch ein bisschen was, 3, 4, 5 Minuten und dann wird ein Arbeitsblatt ausgeteilt. Ja. Und das hat dann auch verschiedene Schwierigkeitsgrade, ja, und dann sollen die Kinder das dann irgendwie selbst machen. Da gibt es dann meistens noch eine Infobox, ja, und dann läuft der Lehrer in ein Klassenzimmer mit 25 Schülern rum und versucht den Leuten da zu helfen. Kann doch gar nicht gehen. Das kann man machen, aber dann brauche ich 5 Lehrkräfte in diesem Raum oder so, dann funktioniert das. Ja. In Holland macht man das oder so, teilweise in Universitäten, dann stehen dafür 5 Studenten oder so ein Betreuer da, ja, der den Leuten auch helfen kann. Es wird laut, ja. Zum Schluss oder so kommt man zu gar nichts. Ja, es wird auch nichts gut erklärt. Ja, es ist also maßlos ineffizient. Also wir haben aus Lehrern Moderatoren gemacht, also Lernbegleiter. Ja, das ist sicherlich der falsche Weg. Also es ist auch maximal ineffizient. Aber man hält an dieser Ideologie fest. Ja, und die ist eben toxisch. Und ich habe dazu eben auch ein Video gemacht. Das heißt toxische Bildungsideologien. Und ich habe das dann belegt mit den Zahlen aus der Hattie-Studie. Das ist das, was aus den Bildungswissenschaften selbst kommt und dabei ist die Maus kein Faden ab. Ja? Die Qualität des Unterrichts steht und fällt mit dem Lehrer. Ja? Wie authentisch er ist, wie glaubwürdig er ist. Und er ist nur dann glaubwürdig, wenn er die Sachen auch durchdrungen hat und versteht. Die Kinder merken das sofort. Ob da eine Flasche vor einem steht, der nur heiße Luft bläst, den nehmen die auch gar nicht ernst. Ja? Sicherlich dieser alte Frontalunterricht, also der monologisierend war, das ist vielleicht nicht mehr das, was man heutzutage braucht. Also eine größere Dialogfreudigkeit wäre da durchaus wünschenswert. Ja. Aber selbst dieser alte Frontalunterricht hat also ungefähr die doppelte bis dreifache Effektstärke gegenüber dem modernen, also selbstorganisierten Lernen, also schülerzentrierten Unterricht. Und komischerweise oder so, also wurde diese Ideologie gepusht, und zwar deutschlandweit und überall. Gut, das hat man dann diskreditiert, den Frontalunterricht, ja, das wäre autoritär, ja, und es würde nicht mehr in die Zeit passen und so weiter. Aber um das geht es ja eigentlich gar nicht oder so. Ich glaube, dass Kinder letztendlich auch Grenzen brauchen, an denen sie wachsen können, ja, also. Und ich vergleiche das immer so ein Kind, das ist für mich wie eine sehr wertvolle Glasmurmel, ja, die auf dem Tisch rollt, ja. Und am Anfang ist der Tisch sehr klein und wir wollen auf gar keinen Fall, dass die wertvolle Kugel runterfällt. Das heißt also, wir als Erzieher, Eltern, Lehrer sind da, Banden aufzubauen, dass es dann reflektiert und weitergeht nach vorne und gleich einen Anschubs zu geben. Ja. Und umso älter das Kind wird, also umso größer und breiter wird der Tisch, ja, bis es dann irgendwann mal von alleine rollen kann. Grenzen sind etwas, an dem man wachsen kann. Das ist nichts irgendwie was Negatives oder schwarze Pädagogik, ja, also wo dann die Leute, die das vertreten, also dann öffentlich diskreditiert werden. Das ist überhaupt das Vokabular, was man anwendet. Ja, also die traditionellen. Und wir haben eine lange Erfahrung mit Schule. Also wir wissen wirklich, wie es gut, weil wir haben es 150 Jahre lang richtig gemacht oder wir haben es wirklich auch verbessert. Und wir haben also innerhalb von wenigen Jahrzehnten alles über Bord geworfen, was vernünftig war und also durch eine Reform nach der anderen, also angefangen mit dieser Kompetenzorientierung, Zerstückelung der Lehrpläne an den Universitäten, Bachelor und Master etc. pp. Alles also in ja no time nach unten gebracht.
Also das heißt im Klartext, wir sollten die Abiturientenquoten reduzieren, wir sollten wieder den Lehrer, die Art des Lernens umstellen. Ich meine, Frage ist ja so, es gibt ja so Studien wie IGLO, jetzt weiß ich nicht, was Sie von denen halten, aber die sind ja auch vernichtend schlecht. Ich meine, wenn jeder vierte Viertklässler nicht ausreichend lesen kann und auch nicht rechnen kann, muss man nicht früher anfangen. Ich meine, so müsste man nicht eigentlich schon, es gab ja auch so Bemühungen im Kindergarten schon mit so einem MINT-Box da, da gab es ja schon mal so, Firmen haben da irgendwelche Sachen zur Verfügung gestellt. Wo wollen wir mal anfangen?
Sie sagen Kindergarten, da fängt es natürlich schon an. Was Kindergarten heute ist, ist ein bisschen anders. Also da hat man auch wieder sozusagen keine Struktur. Als ich in den Kindergarten ging, dann war das so. Also man wurde da morgens abgeliefert. Also ich wollte eigentlich gar nicht in den Kindergarten. Ich musste dahin, weil meine Mutter gesagt hat, du musst einmal unter andere Kinder gehen. Also musste ich dahin. Also halbtags bin ich dahin. Ja, okay. Und da wurden wir erstmal alle gepackt, ja, so, und an den Tisch gesetzt, 2 Stunden lang, und da mussten wir was machen. Ja, entweder mit Finger malen, kneten, irgendwas basteln, mit der Schere schneiden, ja, also diese Feinmotorik, ja, lernen, wie man Schuhe bindet und so weiter. Aber es war einfach eine gewisse Disziplin da. Ja, also man musste auch ein bisschen was machen. Und nach 2 Stunden, dann wurden wir entlassen, dann durften wir rumtoben, ja, alles okay, dann durften wir in den Garten raus, ist alles in Ordnung. Das ist Kindergarten heute nicht. Also wenn dann, erstmal kommen die Kinder auch sehr viel früher, und wenn dann ein Elternteil sagt, dass sie nicht möchte, dass also die Windeln gewechselt werden, ja, dann stinkt das halt dann einfach da durch. Also die Kinder oder was darf man nicht mehr anhalten, irgendetwas zu machen, ja, das wäre auch wieder schwarze Pädagogik, ja. Aber es ist halt einfach ein gewisses gesundes Maß an Disziplin, ja, also einfach auch nötig, die man dann auch im Kindergarten vermittelt, dass die Kinder zu Schulbeginn, ja, ihre Schuhe binden können, ja, das können die heute nicht mehr, da kann man sagen, am Klettverschluss, ja, aber trotzdem, ja, also nicht jeder Fußballschuh hat Klettverschluss, ja, dann ist es auch so teilweise, das habe ich dann auch erfahren, ist, dass manche Erstklässler noch Windeln tragen.
Das habe ich noch nicht gehört, ja.
Doch, das ist leider so. Es ist zwar nicht so oft, aber das passiert jetzt doch wieder öfter. Also das habe ich auf diesem Condorcet-Blog, also im Schweizer Bildungsblog, habe ich das erfahren. Ich will jetzt dann hier nicht von Zucht und Ordnung sprechen, sondern einfach von einer natürlichen, gesunden Disziplin, die man irgendwie Kindern auch beibringen muss, dass es gewisse Regeln gibt, an die man sich dann vielleicht auch halten muss, an die wir uns auch alle halten, zum Beispiel im Verkehr, und dass wir bei der roten Ampel nicht fahren und so weiter, und genauso eben auch hier. Und wenn sie in eine erste Klasse gehen, ja, also das fängt ja dann schon an. Die sitzen dann alle an 4er, 5er, 6er Tischen. Die Sichtrichtung, also ist nicht in Richtung auf die Tafel, auf die Lehrkraft, sondern auf sie gegenseitig. Und jetzt fängt dann einer an, Blödsinn zu machen, ja, dann irritiert er natürlich alle anderen. Das alte, sozusagen das Aufstellen der Tische in Richtung nach vorne, also auf die Lehrkraft zentriert, das bringt natürlich auch Ruhe ins Klassenzimmer. Es ist gerichtete Aufmerksamkeit. Das ist auch das, was wir an der Universität machen, ja. Also das ist eigentlich auch das Effizienteste. Damit fängt es schon an. Die Kinder dürfen beliebig aufstehen, wie sie wollen, und im Klassenzimmer rumrennen. Ja, was ist denn das? Ja, es ist dann teilweise ein Lärmpegel von 80 Dezibel, ja, also Bahnhof, ja, und noch lauter. Sie dürfen auch andauernd was trinken, mit der Konsequenz, dass sie dann natürlich andauernd auf Toilette gehen müssen. Ja, dann ist schon wieder ein Teil der Kinder oder so, die dann gar nicht mitmachen können. Diese ständige Infantilisierung, also man nimmt die Kinder gar nicht ernst, ja. Also es sind Erwachsene, die nicht erwachsen, also sogenannte Erwachsene, die es eigentlich nicht sind, die ihre infantilen Vorstellungen auf die Kinder dann nochmal weiter übertragen. Und das finde ich einfach ganz fürchterlich. Ja, es fängt dann an, also so eine Grundschule teilweise fängt um 8 Uhr an, 8.15 Uhr. Ja, dann macht man einen Morgenkreis, ja, und jeder erzählt, was er sozusagen gemacht hat. Ja, am Wochenende, oder welches Eis er gegessen hat, oder welchen Film er bei Papa im Q8-Auto da, der Rückbank da gesehen hat, das interessiert ja niemanden, ja. Und dann geht's weiter, dann wird vielleicht auch erstmal gespielt, ja, mit Spielsachen, und dann wird der Stundenplan an die Tafel geschrieben, blim, blam, 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 also da ist eine halbe, dreiviertel Stunde vorbei, ja, und dann gibt's noch 10 Minuten Unterricht und dann ist die Pause. Das kann's ja wohl nicht sein. Ich bin eigentlich ein Verfechter der Vormittagsschule. Also man geht in die Schule, aber dann richtig, dann konzentriert man sich, ja. Und um 12 Uhr, 12.30 Uhr ist es vorbei und jeder ist froh, dass er raus ist, ja. Aber heute haben sie natürlich diese ganzen Ganztagsschulen, ja. Unser gesellschaftliches Bild hat sich geändert, ja. Im Zuge der Emanzipation, so wie man das verkauft hat, mussten die Frauen arbeiten. Ich glaube, das war sozusagen eher der Grund, ja. Und damit war nachmittags niemand da, ja. Man braucht ja auch die beiden Gehälter, um über die Runden zu kommen. Also so fortschrittlich war das nicht, ja. Und jetzt ist sozusagen dann, also mit dem Bedarf der Nachmittagsbetreuung kam dann eben auch der Nachmittagsunterricht. Aber der bringt nichts und das wird Ihnen auch jeder Lehrer sagen. Also Sie können also nach der Mittagspause, kriegen Sie in die Hirne nichts mehr rein. Ja, es ist völlig überflüssig. Also haben wir jetzt hier und dann versucht man irgendetwas zu machen und viele Kinder gehen da auch gar nicht gern hin. Also wir haben ein Problem, also da nachmittags.
Wir haben definitiv ein Problem. Ich wollte vielleicht noch auf Mathe kommen und zwar ist meine persönliche Wahrnehmung gewesen. Ich habe auch drei Kinder und die in der Schule habe ich so ein bisschen verstanden, zumindest war es in Berlin auch so, die haben Mathematik immer so als Konzept gemacht. Also die haben quasi gelernt, also da ist ein Pluszeichen dazwischen, da musste das beides zusammen und ich vereinfache das ein bisschen. Und die haben gar nicht mehr viel gerechnet in der Schule. Und ich mag mich erinnern, ich habe auch in Bayern Abitur gemacht, also ich mag mich erinnern, ich musste damals in der Schule ziemlich viel rechnen. Und wir haben es dann kompensiert mit dem Kumon, ich weiß nicht, ob Sie Kumon kennen, Kumon ist so eine japanische Lernmethode, wo Sie im Prinzip, Sie fangen erst an mit der Schere in der Tat zu arbeiten, mit der Feinmethodik, dann haben Sie irgendwelche Bilder, die Sie nachmalen, um Zahlen zu malen erstmal, dann fangen Sie an mit 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3 und dieses Kumon-Programm geht dann hinterher wirklich bis zum Abitur und zwar auf hohem Level. Und da ist im Prinzip Folgendes, da ist im Prinzip, du musst ständig rechnen. Also haben jeden Tag müssen sie rechnen. Und das wäre meine Frage eigentlich mal an den Mathematikunterricht, weil es ist nur meine persönliche Wahrnehmung, dass es eher konzeptionell erfolgt. Und ist denn nicht einfach der einfache Weg, einfach zu sagen, wir erhöhen die Anzahl Mathe in der Schule, plus wir sagen, es wird schlichtweg im Unterricht gerechnet und als Hausaufgaben gerechnet. Also rechnen, 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 also doing statt konzeptionell. Wie gesagt, bei meiner Wahrnehmung, vielleicht ist es ja auch falsch.
Ja, vielen Dank für den Einwand. Das sehe ich eigentlich auch so, wie Sie das andeuten. Von der Hand in den Kopf. Entwicklungspsychologie kennen wir eigentlich ziemlich gut und wir wissen, wann Kinder etwas begreifen können. Ja? Und das logische Denken, das beginnt in der Regel mit dem 12. Lebensjahr. Natürlich für die besonders begabten Kinder ist es natürlich also eher, aber das heißt, so etwas wie eine Flächenformel, ja, also von einem Rechteck A mal B, ist sehr schwer, einem Drittklässler, einem Neunjährigen beizubringen. Also das ist zu formal. Ja. Oder auch so etwas wie ein Kommutativgesetz, dass A plus B das gleiche ist wie B plus A. Das können die gar nicht erfassen. Aber was die verstehen ist, dass 2 plus 5 das gleiche ist wie 5 plus 2 und das ist 7. Und dass 9 plus 4 13 ist, das gleiche wie 4 plus 9. Und die haben also viele von diesen Rechnungen gemacht. Ja, und deswegen bin ich letztendlich auch, wenn man dann viel gerechnet hat und ein großes Reservoir hat an Beispielen und dann macht man das dann ein bisschen später, also in der 5., 6. Klasse, dann kann man das formal verstehen. Und wir haben das große Problem, dass wir versuchen, Kindern viel zu früh also das sogenannte Verstehen beizubringen, ohne die Grundlagen überhaupt zu haben. Die Geometrie oder so haben wir in der Regel erst in der Mittelstufe gemacht, 7., 8. Klasse, weil da beginnt es mit dem Argumentieren und dem logischen Denken. Und das, was man heute macht, ist sozusagen, man versucht zum Beispiel schon Stochastik an die Grundschule zu bringen, Statistik, Stochastik an die Grundschule. Das ist verpflichtend zum Beispiel für die Ausbildung der Grundschullehrkräfte in Nordrhein-Westfalen. Ja? Wieder so eine Kopfgeburt von der TU Dortmund.
Aber wenn die das nicht verstehen können, was soll die mit Stochastik machen?
Ja, sie haben erstmal sprachliche Probleme und sie haben also drei verschiedene Becher, ja, nummeriert mit 1, 2, 3 und zwei gleichartige Bonbons. Wie viele Möglichkeiten gibt es, diese beiden Bonbons auf diese drei Becher zu verteilen? Jetzt machen Sie mal eine kurze Pause, liebe Zuhörer. Können Sie es in 5 Sekunden sagen? Nee, aber Sie müssten es eigentlich in 5 Sekunden sagen können, ja, für ein Problem in der 3. Klasse. Naja, und dann hat man also solche Dinge gemacht, die vollständig gescheitert sind. Also wie Mengenlehre hat man versucht, in der Grundschule einzuführen. Und das war für das normale Schulkind letztendlich also eine Katastrophe. Ja?
Da erinnere ich mich sogar noch dran. Ich bin ziemlich alt, aber ich habe auch Mengenlehre damals in Berlin gehabt. Und ich weiß, wie meine Mutter gemeint hat, mir einen Kartoffelsack in die Hand gedrückt und hat gemeint, das sind, keine Ahnung, 5 Kilo. Und das geht raus und hebt Papas Auto hoch. Ich erinnere mich noch. Also ich hatte Mengenlehre, ja, ziemliche Probleme damals. Wahrscheinlich bin ich auch so blöd, aber ich erinnere mich doch mit Schrecken noch dran.
Ja, also was heißt zu blöd, das ist es wahrscheinlich nicht so. Es ist einfach nicht eine altersgemäße Form des Unterrichts. Und man hat dann zum Beispiel gesagt, okay, man muss nicht mehr bruchrechnen können, weil das können ja mittlerweile alles formale Algebra-Programme und so weiter. Und Das ist auch immer so ein Argument, ne, mit der Technik. Ja, also braucht man sozusagen die Grundlagen oder dieses Handwerkliche muss man einfach nicht können. Aber ich bin davon überzeugt, ja, also das Rechnen erstmal mit Zählen beginnt. Ja, also man zählt rauf und runter, ja, von 43 rückwärts auf 37 und so weiter. Ich habe als kleines Kind immer nur gezählt. Also vor kurzem war ich im Schwimmbad und dann habe ich dann irgendwie ganz laut gehört von so einem kleinen Knirps. 243, 244, 245. Mich hat das riesig gefreut, ja. Und Kinder zählen. Kinder wollen vielleicht auch gerne zählen, rauf und runter. Ja, die haben da viel mehr Spaß dran, als was die Leute da vielleicht. Die haben da keinen Spaß dran, dass A plus B ist B mal A und B plus A und solche Sachen. Ja, das verstehen die, aber können sie gar nicht verstehen. Sie können es gar nicht abstrakt erfassen. Und das ist sozusagen also auch das Problem der jetzigen modernen Pädagogik, dass sie glauben oder so, also Leuten also viel zu früh Dinge beizubringen. Und das Gleiche ist mit frühkindlicher Bildung im Kindergarten. Ja, was soll der Mist? Also die Kinder sollen erstmal lernen, wie man die Schuhe bindet, ja, dass sie alleine aufs Klo gehen können.
Mit Fingerfarben. Deutsch sprechen wäre natürlich auch nicht schlecht in der heutigen Zeit.
Das wäre natürlich super. Da muss man sich auch die Zeit nehmen. Aber wenn Sie sich mal mit Kindergärtnern unterhalten, was die ihnen erzählen, die kommen da gar nicht dazu. Ja, das heißt also, es geht da hier um Windeln wechseln, die Leute füttern, den Mund abputzen und so weiter. Ja, dann bringen die Leute teilweise kranke Kinder morgens ran, ja, mit 40 Fieber und so weiter. All diese Dinge. Die kommen gar nicht mehr dazu. Also wir sind da wirklich also schlecht ausgestattet. Die andere Frage ist natürlich, also müssen Kinder alle so früh in den Kindergarten abgeschoben werden oder was ist jetzt hier eine gute Sache? Aber wir haben natürlich, und dieses Problem ist da mit unseren nicht deutschsprachigen Mitbürgern, ja, also wo die Deutsch eben nicht Muttersprache ist und wo es dann teilweise zu Hause nicht gemacht wird. Und dann muss man einfach für diese Kinder, und zwar mit Priorität, also im Vergleich zu allen anderen, ja, auch also ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr haben. Und das würde, glaube ich, schon sehr viel bringen. Was die teilweise wollen, ja, also mit frühkindlicher Bildung und also Digitalisierung und dieses ganze Zeug, also schon im Kindergarten, das ist natürlich Gift, ja. Und TikTok und diese Smartphones für ein Kleinkind ist wie Kokain für einen Erwachsenen, ja. Es macht also süchtig. Ist überhaupt nicht gut für die Entwicklung. Und das muss natürlich raus, ja. Und ich bedauere das eigentlich auch sehr, oder so, also das jetzt mal hier ein bisschen am Rande, die Qualität von dem Spielzeug. Ich habe ja auch Kinder, ja. Ich hatte da den Fischertechnik-Baukasten, also wie viele andere auch. Und den hat man dann also Fischertechnik 300 mit 9 gemeistert, ja. Also das waren keine 400-seitigen Anleitungen von einem Lego, sondern man hat da so 3 Fotografien bekommen, ja, also von allen möglichen, und dann musste man das Ding hinsetzen. Also richtig tolles Spielzeug. Und wenn ich irgendwie heute in so ein Spielzeuggeschäft gehe, dann habe ich immer den Eindruck oder so, das ist irgendwie eine Plastikhandlung, ja, also wo, also es hat irgendwie keine Wertigkeit. Also wertvolles, gutes Spielzeug zu machen. Das macht natürlich da einen Unterschied. Oder Märklin Metall, vielleicht kennen Sie das. Ja, also das ist natürlich schon, also ich fand das toll, aber vielleicht interessiert das nicht mehr. Aber das ist doch irgendwie interessanter, wie irgendwie so ein Plastik-Feuerwehrauto da rumzufahren oder so irgendwie etwas. Aber ich habe das nie verstanden. Und die Qualität von unserem Spielzeug, also ist eigentlich sehr gering. Gerade Technikspielzeug, also diese tollen Technikspielzeuge, auch diese Dampfmaschinen und all diese Dinge. Ja. Ich hatte irgendwie als 10- oder 12-Jähriger habe ich dann mal eine Eisenbahn gebaut mit 25 Weichen. Ja, also mein Vater hat mir das dann bezahlt. Ja, so sich also selbst gebaut. Ja, also eine Märklin-Eisenbahn und mit 4 Trafos und 4 Stromkreisen und all diese Dinge. Das war irgendwie da. Also sie haben Modellbau gemacht. Dann gingen sie in ein Spielzeuggeschäft, dann konnten sie einen Graupner-Katalog bekommen. Ja, und da wurden die Flugzeuge noch selbst gebaut. Also ich habe da jede Menge Flugzeuge gebaut. Ja, ich konnte nicht fliegen. Meine Flugzeuge habe ich auch alle abgestürzt. Aber bauen konnte ich sie richtig gut. Also meine Cousins sind dann immer geflogen. Ja. Und also Modellbau, wo man die Dinge wirklich selber macht. Ja. Wir hatten auch in der Schule Werkunterricht. Ja. Das war auch in 5., 6. Klasse Gymnasium. Ja. Also wir mussten da werken. Ja. Dann haben wir einen Holzblock in die Hand bekommen. Ja. Also ein richtig schweres Ding. Ja. Also hartes Holz. Also 20 mal... was weiß ich, 15 mal 5 oder so, und dann sollte man einen Elefanten oder einen Fisch draus machen, ja? Mein Gott, also haben die uns gequält mit dem harten Holz und diesen blöden Fuchsschwänzen. Und beim Werkunterricht, das ist etwas Gutes. Ich habe mir zum Beispiel jetzt hier, ich habe im Keller eine voll eingerichtete Schreinerwerkstatt, dann habe ich mir, also wollte ich eine Hobelbank, die waren mir alle viel zu teuer, also 1500 Euro. Ja, dann hat man eben dann so eine Schule aufgelöst, ja. Also da bin ich in den Osten gefahren, habe mir für 200 Euro eine Rubbelbank geholt, ja, eine gebrauchte. Ja, also eine Schulauflösung. Also, war ganz toll.
Ein Krisengewinner des Niedergangsbildungswesens.
Krisengewinner.
Ja, aber Herr also Kurz, der Bund ist gut klar geworden. Meine Frage ist eigentlich so: Jetzt haben Sie ein paar hunderttausend Views gehabt auf Ihren Videos.
Ja.
Hat da auch irgendein Bildungspolitiker irgendwann mal sich bei Ihnen gemeldet und gesagt, Herr Kurz, wir müssen was machen? Oder sagt die Politik in der Tat, wir reden darüber gar nicht mehr? Ich meine, gibt's, wenn der Herr Wössmann hat damals gesagt, dem Motto, ja, das interessiert die Ministerien gar nicht mehr, hat seit Jahren keine Einladung mehr bekommen von irgendeinem Kultusministerium, wenn er eine Studie vorgelegt hat. Gab es da irgendwie eine konstruktive Reaktion?
Also interessant war, dass die Ministerin in Nordrhein-Westfalen dieses Mal antworten musste.
Auf ihr, weil sie was geschrieben haben?
Ja, sie musste öffentlich dazu Stellung beziehen, ja. Mhm. Also, und das hat sie gemacht, aber sie konnte mehr als eine Parole, konnte sie nicht bringen. Schule bleibt Schule und Uni bleibt Uni. Ja, also mehr,
das ist aber
mehr
keine Parole. Das ist zu sagen, wir bilden schlecht für die Uni aus, ist jetzt kein Konzept irgendwie.
Ja, also die Frau ist eine Verwaltungsjuristin und ist natürlich nicht vom Fach, also wie eben leider viele von unseren Ministern letztendlich nicht aus der Thematik kamen. Also in Brandenburg hatten wir da mal einen sehr guten Bildungsminister aus der SPD. Leider habe ich den Namen vergessen. Ja, also, was kann ich sagen? Positives und Negatives. Es sind gewichtige Leute auf mich zugekommen und haben mir ein Angebot gemacht oder das hat er mir gemacht oder so. Und das wurde dann hinterher zurückgezogen, also vom politischen Druck. Das wäre etwas gewesen, wo man hätte viel machen können. Ich möchte es da nicht weiter zu sagen. Es sind auf jeden Fall schon mal Leute auf mich zugekommen oder so, die ein hohes Standing haben. Es gibt sehr schöne Entwicklungen in Sachsen.
Mhm.
Und da wurde jetzt ein Arbeitskreis gegründet für Schulmathematik, also von dem Max von Renesse an der Uni Leipzig, zusammen auch also mit Lehrerinnen und auch mit den Didaktikern. Die Didaktiker dort sind ein bisschen anders gepolt. Die haben mich dann eingeladen für den Januar und für einen Vortrag oder so im Felix-Kleinhörsaal mit einer anschließenden Podiumsdiskussion, wo, glaube ich, auch Vertreter des Ministeriums kommen, entweder auf das Podium oder
ins Publikum.
Hat man da auf jeden Fall Interesse. Die Situation in Sachsen ist die, da gibt es dann also landesübergreifend 15 Fachbereichsleiter Mathematik und die sehen das eigentlich alle ähnlich wie wir. Natürlich mit Nuancen. Ja, also klar, ich habe polarisiert, ich habe mich überspitzt, aber in Essenz sehen sie das ähnlich. Und das heißt, die Basis sieht das
eigentlich durchaus, zumindest in einigen Bundesländern. Ja.
Durchaus und in Bundesländern, und es besteht da durchaus Hoffnung, ja, dass man zum Beispiel in Sachsen da etwas ändern kann. Jetzt am 25. Oktober, das habe ich dann auch gesehen, gab es eine Eingabe im Parlament, im Landtag von Baden-Württemberg von der FDP und dieser anderen Partei, DVP oder wie die heißt, das ist irgendwie so, zur Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung. Das wäre eine tolle Sache gewesen, aber
wurde von der Mehrheit, wurde von Grünen und Union abgelehnt.
Ja, also leider hat die CDU sozusagen, also das Wertkonservative, was sie momentan also wieder herausstellen oder glauben durch Lünnemann oder so, also in der Praxis sozusagen, um den Koalitionsfrieden mit der Grünen Partei also nicht zu gefährden. Ja, und das ist natürlich sehr traurig. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass der Gesetzentwurf nicht so ideal gemacht war. Also die wollten auch, wenn einer eine Gymnasialempfehlung hat, dann muss er aufs Gymnasium gehen. Ja, so sehe ich das nicht. Ja. Also man kann nicht von unten nach oben kommen, aber man kann mit einer besseren Empfehlung natürlich auf eine andere Schule gehen. Ja. Also klar, wenn ich kein Akademiker werden will, dann wäre es dann einfach nicht. Ja. Punkt. Das heißt, das Thema, wir haben momentan drei Bundesländer mit einer verbindlichen Grundschulempfehlung oder einigermaßen. Das ist Brandenburg, Thüringen, glaube ich, und Bayern. Ja, und es kann durchaus sein, dass sich die Dinge dann auch ändern und dass sich diese Länder dann besser entwickeln. Ja, letztendlich auch wieder ein Aufbau eines viergliedrigen Schulsystems. Und zu einem viergliedrigen Schulsystem gehört eben auch eine funktionierende Sonderschule. Das hat man heute nicht mehr. Heute gibt es nicht mehr. Also die Sonderschulen hat man leider geschlossen in vielen Bereichen. Und das finde ich sehr traurig. Und wo es aber noch funktioniert, dann haben wir also zwei verschiedene Arten von sonderpädagogischen Einrichtungen. Das eine ist für lernbehinderte Kinder, also Kinder, die einfach sehr langsam lernen. Ja. Und dann gibt es die emotionalen, sozialen Entwicklungsstörungen, also teilweise gewalttätige Kinder und so weiter, die natürlich eine andere Betreuung bedürfen. Und gut, ich komme vom Land, also wir hatten da eine Sonderschule und also das war dann nicht so, klar, da waren auch die schlimmsten Fälle, aber da waren eben auch viele Leute von Migrantenkindern, die einfach kein gutes Deutsch konnten. Und viele von denen, also die allermeisten, sie haben da auch in der Sonderschule eine Ausbildung gemacht. Ja, die wurden dann Friseuse oder Bäckerei-Fachverkäuferin, ja, und also ich respektiere diese Menschen ganz genauso, die sind für mich genauso wichtig, die Leute, die hinter der Theke stehen und so weiter, ja. Und die sind eben auch in einer Sonderschule, hat man ihnen noch das Wichtigste beibringen können. Und ich glaube, als Gesellschaft würde es uns ganz gut anstehen oder so, also wenn wir eben auch die kleinen Leute mehr respektieren würden, ja. Also wie gesagt, also da geht es dann darum, dass die Leute vielleicht mal einen Führerschein machen können, dass sie die Verkehrszeichen lernen, ja, dass sie einigermaßen durchs Leben kommen. Die sind halt einfach dann vielleicht nicht fähig, eine Ausbildung zu machen zum Kfz-Mechaniker oder Mechatroniker. Ja, das geht eben nicht. Aber sie können vielleicht andere Dinge machen. Ja. Sie haben da bestimmte Begabungen und auf das will ich eigentlich wieder hin, dass man also sozusagen ein viergliedriges Schulsystem hat. Und was ich mir natürlich auch wünsche, also im Vergleich zur Vergangenheit oder so, da war das nicht so vertikal durchlässig, ja, wie das jetzt ist. Also es gibt ja viele Fälle, die man kennt, also von Leuten, die mit dem 140er IQ ja auf die Realschule mussten und dann später, ja, also ewig dann lamentierten, dass sie nicht Medizin studiert haben und so weiter. Und das muss natürlich auch nicht sein. Und man muss auch nicht zwei Fremdsprachen gehabt haben, ja, also um an eine Universität zu kommen. Also ein Maschinenbauingenieur, der muss nicht Französisch können, ja. Also das interessiert mich doch überhaupt nicht, ja. Das heißt also, die Fachhochschulen oder Realgymnasien, so wie sie früher genannt haben oder so, also müssen letztendlich auch voll zertifizieren für die Universitäten, ja. Und nur dann, wenn man das den Menschen so verkauft, ja, das heißt verkauft, also dieses Angebot macht und ja, dass es erstmal nichts Schlimmes ist, wenn dein Kind in der 5. Klasse erstmal auf eine Realschule geht, weil alles sozusagen weiter für dich offen bleibt. Nur dann kann es akzeptabel sein. Ja? Und dann muss man eben auch den akademischen Dünkel loswerden. Ja, also ja, mehrere Fremdsprachen und Französisch wäre so wichtig. Ja? Da haben sie dann so einen Quatsch wie in der Realschule in Nordrhein-Westfalen, dass sie alle Französisch lernen müssen in der Realschule, nur damit man also später also von der Realschule aufs Gymnasium wechseln kann. Ja, damit man also ein Abitur bekommt, damit man auf die Universität gehen kann. Das ist doch absurd. Ja, also ist auch gar nicht wichtig. Und dann können sich diejenigen Fächer, die wegen wir Latein brauchen oder eine zweite Fremdsprache, die können das an der Universität eben verlangen. Und so ein Gymnasium, ja, das ist eine Schulform, die halt traditionell in Deutschland besteht, die auch sehr erfolgreich war. Die muss man dann eben wieder sozusagen an den höheren Anforderungen eben ausrichten. Dann sollen halt diejenigen hingehen, die es halt gerne machen, ja, die halt einfach Latein lernen oder eine dritte Fremdsprache und so weiter. Ja. Aber zwingend notwendig muss es natürlich nicht sein. Das ist das, was ich mir da so vorstelle. Also das ist so das Bildungssystem, was wir in Deutschland hatten, also dieses viergliedrige im Westen. Mhm. Jetzt muss man natürlich der Fairness halber sagen, Deutschland war ja geteilt und unsere Brüder und Schwestern im Osten hatten ein anderes System. Die hatten die Polytechnische Oberschule, da gingen alle hin, also Klasse 1 bis 10. Ja, und die war wirklich gut. Also,
ich wollte gerade sagen, also Mathematik, unstrittig, Mathematik, Naturwissenschaften, die Diskussion, die wir jetzt führen, hätten die nicht führen müssen.
Nee, also es ist also auch dann möglich, also das ist, aber dieses Schulsystem wurde natürlich auch mit viel größerer Konsequenz und Disziplin gefahren. Ja, und wer zweimal durchflog, der ging auf die Sonderschule. Ja, so war das. Ja, und die haben das natürlich dann auch gestaffelt gesehen. Also die hatten eine Einheitsschule bis zur 10. Klasse für alle und eine Sonderschule, also ein zweigliedriges Schulsystem. Und dann, also Abitur durften nur ein sehr kleiner Teil machen, etwa 10%, die gingen dann auf die sogenannte EOS. Das war die erweiterte Oberschule. So. Ich habe mir auch die Matheprüfungen dort angeguckt und so weiter. Und jetzt muss ich natürlich auch mal eine Lanze für den Westen brechen. Ich komme ja aus Bayern, aus dem Süden oder so. Unsere Leistungskursanforderungen waren schon höher, wie das, was die da im Osten hatten. Mhm. Ja, also das heißt, also gerade was wir da in Süddeutschland hatten oder so, da waren wir noch deutlich besser wie die. Ja, was die im Osten natürlich allerdings hatten, das waren so Eliteschulen, wirklich, also hochbegabten Gymnasien. Die hat man natürlich jetzt alle geschlossen. Die wurden mehr oder weniger, mussten auch nivelliert werden, weil die müssen sich natürlich also an die Curriculas, also der jeweiligen Länder anpassen. Ja, das gibt es natürlich nicht mehr. Es gibt noch ein paar Elite-Schulen. Ja, ist das Schulpforta, ja, also da, wo auch Nietzsche hinging. Ja, das ist irgendwie so ein hochbegabten Gymnasium in Sachsen-Anhalt. Dann gibt es noch was in Schwäbisch Gmünd, glaube ich, oder so. Es gibt noch ein paar Schulen oder so, also wo man dann, aber das geht mir gar nicht. Es geht mir jetzt sozusagen nicht irgendwie, dass ich jetzt eine Elitenbildung haben möchte für Leute mit einem 130er IQ aufwärts. Also das ist gar nicht nötig, sondern also man muss letztendlich wieder zurückkommen oder zu einer vernünftigen Sortierung, die vertikal durchlässig ist. Wie gesagt, also 20% Abiturientenquote ist wirklich das Maximum. Und damit Sie mal im historischen Kontext das sehen, ich habe mir das also gerade mal rausgeguckt. Also vor kurzem war ich in Augsburg im Stephanskloster und dann habe ich da eine Führung gemacht beim Benediktinermönch. Das war auch ein Mathematiker und der hat mir erzählt, so 1850 gäbe es da im Estern in Bayern nur 3 Gymnasien gegeben. In ganz Bayern, ja. Das, was war das? Stephanskloster in Augsburg, das Melanchthon in Nürnberg und das Wilhelmsgymnasium in München. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe gerade mal geguckt. Vielleicht waren es auch 10, aber sehr, sehr wenig. Ja. Und ich habe mir auch mal diese Bücher von damals angeguckt. Also alte Sprachen brauche ich gar nicht reden, kann ich da gar nichts. Ja. Aber ich habe mir auch die Mathebücher angeguckt und die geometrischen Konstruktionsaufgaben und das ist hammerhart. Ja. Dann 1880, das habe ich mir dann mal rausgeguckt, da hat also David Hilbert in Königsberg das Abitur gemacht. Ja. Und es gibt da ein berühmtes Zitat von ihm: Ich habe mich auf der Schule nicht mit Mathematik beschäftigt, denn ich wusste ja, dass ich es später machen würde. Was da dahinter steckt ist, also der war in Mathe, also er war süchtig nach Mathe, aber er musste das zurückstellen, weil sonst hätte er die alten Sprachen nicht geschafft. Das heißt, 1880 war das so, dass selbst so ein unglaubliches Genie wie David Hilbert, ja, sich in Mathe zurückstecken musste, ja, damit er überhaupt dieses Abitur kriegt. Ja, okay, also so hoch waren dann. Also das waren drakonische Anforderungen und es war sozusagen eine Bestenauslese, die natürlich dann auch ihre Erfolge hatte. So, jetzt gehen wir da ein bisschen weiter. Also ich kann natürlich nur von mir reden. Bayern Abitur 1989, Abiturientenquote 15%. Ja, ich musste überhaupt nichts machen in der Schule oder fast gar nichts. Ja, und bin da irgendwie durchspaziert. Okay, also und mit David Hilbert oder so, also kann ich mich gar nicht vergleichen. Also dann sieht man jetzt hier schon mal ein bisschen diese Unterschiede. Und dann muss man sich fragen, also ein bisschen was machen müssten sie schon. Und das war eine Abiturientenquote von 15%. Dann habe ich mich mit Schweizer Lehrern unterhalten, ja, also das Gymi, so wie die das dann nennen, ja. Und die konservativen Schweizer Lehrer, die wollen zurück auf 10% Gymnasialquote. Jetzt haben sie momentan 22%. Ja, aber die wollen eigentlich wieder zurück auf 10, weil sie ja nicht sagen, okay, also sonst geht's nicht. Und man muss eben einfach dann auch mal sehen, die anderen, die haben drakonische Anforderungen, ja, Eingangsprüfungen, ja, in die Junior High School. Ich habe mir die heute angeguckt in China. Ja, da könnten die bei uns überhaupt nicht mitkommen. Ja, also das ist das, was die leisten müssen. Wenn wir sozusagen unseren Wohlstand erhalten müssen, ja, erhalten wollen, auch unsere Tradition, und das geht es mir vielleicht auch mehr, und auch unsere Kultur, ja, da müssen wir uns eigentlich auch ein bisschen mehr um die kümmern. Ja, also wir werden dann weniger Abiturienten haben, aber das heißt nicht, dass wir deswegen weniger Leute haben, die weniger Geld verdienen. Ganz im Gegenteil. Also das sehe ich überhaupt nicht so. Ja, und dieses artifizielle Koppeln, ja, des Lebenswegs, ja, an den akademischen Grad, den man dann erworben hat oder so, also das finde ich also keine besonders gewinnbringende Debatte. Ich habe mir noch was rausgesucht oder so. Das wollte ich Ihnen, weil wir gerade Indien hatten, also das ist von Tata und Yameshti Tata und gelebt im 19. Jahrhundert und der Vater der indischen Industrialisierung. Und Zitat, was eine Nation oder eine Gesellschaft voranbringt, ist nicht so sehr das Aufpäppeln seiner schwächsten und hilflosesten Mitglieder, sondern das Hochheben der Besten und Talentiertesten. Und wenn man sich mal die Erfolgsgeschichten von Apple anguckt, Steve Jobs und so weiter, und die Leute, die diese Computer und diese Software entworfen haben, dann sind es solitäre Leute. Ja? Und das sind, oder auch Konrad Zuse, der den Computer entworfen hat. Ja? Oder sowas wie Eiffel, ja, dieses unglaubliche Bauwerk, ja, diesen Eiffelturm, ja, also da konzipiert hat. Ja, also Wahnsinn. Ja, also was die Leute damals konnten, ohne Taschenrechner und sonst irgendetwas. Also was die für eine Brainpower hatten. Ja, also unglaublich. Ja. Man muss natürlich diese Leute auch füttern. Ja, und wenn man überall sagt, ja, Genies brauchen wir nicht und Helden sind ganz schlecht. Ja, also wir bräuchten keine Helden, wenn wir alle sozusagen also uns gut verhalten würden. Und außerdem gibt es ja so etwas wie Schwarmintelligenz und zusammen sind wir viel stärker, ist Quatsch. Ja, wenn ich 10 Idioten sozusagen in den Kreis setze und sage, ihr sollt etwas entwickeln, dann passiert gar nichts. Ja, jetzt mal überspitzt ausgedrückt. Aber wenn einer dabei ist, der es weiß oder so, dann kann er vielleicht die anderen 10 anleiten und dann kann vielleicht wirklich dabei was rauskommen. Das heißt oder so, also wenn wir in der Spitze Leute ausbilden, ja, und denen die Möglichkeit geben, dann können die anderen mit nachziehen. Und es geht hier nicht, also die Elitenausbildung, dass diejenigen, die man dann ausgebildet hat, dann arrogant auf die anderen runtergucken, das möchte ich nicht mehr. Ja, also die Zeiten sind wirklich vorbei. Ja, aber natürlich auch eine Wertschätzung. Und das Meritokratische, das haben wir irgendwie verloren, auch an den Universitäten. Ja, also dass wir versuchen, also immer die Besten zu nehmen. Also ich war mal so naiv, ja, also zu glauben, naja, also so einen Fachbereich kriegst du ja in 5 Jahren oder 10 Jahren hoch. Musste nur bei jeder Bewerbung den besten Kandidaten wählen, ja? Ja, Pustekuchen, ja? Also, da treffen sie auf Widerstände oder so, also, weil keiner ja irgendwie, ja, die rote Laterne haben möchte und dann bewahrheiten sich dann so Zitate von André Weil, ja? Only first-rate people hire first-rate people, second-rate people hire third-rate people, ja? Und das ist das, was man dann eben sieht. Ja, und dieses mit aller Konsequenz sozusagen wieder drauf drängen, ja, also dass wir hier wirklich die echte Elite, und das kann man messen in Form von den Publikationen und so weiter, ja, und von der Qualität der, dann kommen wir dann auch wieder weiter. Und das ist das, was momentan gesellschaftlich, also alles verpönt ist, ja, Genies sind verpönt, Helden sind verpönt, echte Leistung ist verpönt. Nur die Gesinnung, ja, das wäre sozusagen das, was am wichtigsten ist. Und das ist irgendwie nicht was Zukunftsträchtiges, vor allem, weil es nicht geteilt wird von großen Teilen der Welt. Und diese Teile der Welt sind unsere direkten Konkurrenten. Und deswegen oder so, also wenn wir weiter so machen und wenn wir also hier nicht Land sehen gegenüber denen, sondern die werden uns einfach innerhalb von einer Dekade oder vielleicht ein bisschen mehr vom Platz fegen. Und zwar sowas von oder so, dass man sich also hier... Die Leute haben gar keine Vorstellung, wie schnell das vielleicht auch gehen kann. Ja, also wie drängend das vielleicht ist. Und ich habe mir da auch mal auf YouTube etwas von Ihnen angeguckt. Also Sie sind ja da auch etwas alarmiert. Ja, Sie meinten, 4 Jahre hätten wir noch Zeit und so. Ja, also wir müssen jetzt wirklich was tun. Vielleicht diesen ganzen Alarmismus von Ihnen teile ich nicht, aber dass diese Dinge sehr prekär sind, also das sehe ich genauso wie Sie. Und dass man mit den alten Rezepten nicht mehr weiterkommt, das sehe ich genauso wie Sie. Und dass wir letztendlich jetzt mal anfangen müssen, auch heilige Kühe, ja, also in Frage zu stellen. Brauchen wir wirklich noch jedes Ministerium? Ja? Können wir vielleicht so sowas wie ein Entwicklungsministerium verzichten? Ja? Also können wir unseren Staat vielleicht mal wirklich schlanker machen? Also mit dem Bürokratieabbau mal wirklich beginnen, ja? Mit deutlichen Zeichen und nicht irgendwo da, also da mal 1 Zentimeter abschneiden und hier mal 2. Das bringt uns nichts mehr. Und ich glaube, dass wir in einer Situation jetzt sind oder so, also wo wir über solche drastischen Maßnahmen anfangen müssen nachzudenken. Und ich gebe jetzt Ihnen mal ein Beispiel. 1989 mit dem Zusammenbruch der DDR. Wir hatten also in Ostdeutschland relativ viel Wissenschaftler im Staat beschäftigt, 218.000. Ja? Die Hälfte hat man gefeuert, also da war man überhaupt nicht zimperlich. Ja? Von den Professoren hat man 2/3, ja? Einfach entlassen. Gut, die waren natürlich also alle bei der SED, ja, oder wie die hieß da, ja, diese Einheitspartei. Ja, also das mussten die vielleicht auch sein. Bei den Professoren, wie gesagt, 2/3 entlassen und alle pädagogischen Hochschulen wurden geschlossen. Ja. Und das, was Sie gerade angesprochen haben, also die hatten durchaus einen sehr guten Unterricht gemacht im naturwissenschaftlichen Bereich. Ja, alle Lehrbücher oder so, also wurden da vernichtet. Die hatten auch sehr gute Lehrbücher im Westen und dazu muss ich auch sagen, ich glaube, dass wir in der Spitze bessere Lehrbücher hatten. Ja, also die wir leider jetzt auch nicht mehr verwenden oder nicht weiterentwickelt haben. Also wie auch immer. Auf jeden Fall mussten sie alle gehen. So, und jetzt sehe ich da, wenn ich auf diese Bildungslandschaft gucke, seit 25 Jahren machen wir alles falsch. Ja, wir unterrichten auf eine falsche Art und Weise, die völlig ineffizient ist. Also, wir haben die Lehrpläne kaputt gemacht, ja. Wir haben diese ganzen Indoktrinatoren an die Universitäten gebracht, diese ganzen Bildungswissenschaftler,
Entweder hat man Bildung, muss man sich selber erwerben. Ja? Und über Bildung zu forschen, das ist ein Quatsch. Sie müssen den Zauberberg lesen von Thomas Mann. Ja? Und damit hat er so, bekommen Sie Bildung. Oder Sie müssen also den Idioten lesen von Dostojewski. Ja, und nicht über Bildung schwätzen. Ja, also das ist doch, und wir haben also diese Leute also dann systematisch an die Universitäten gebracht, etc. pp. So, jetzt kann ich doch mal durchaus den Vergleich ziehen oder so. Die haben das Desaster gebracht, ja, und der Arsonist, ja, also der kann jetzt hier nicht zur Feuerwehr wechseln. Was machen wir jetzt hier mit diesen Leuten? Was machen wir überhaupt oder so, also mit unserer Administration? Also das sind jetzt so Dinge. Also Bismarck hat mal gesagt, naja, also wenn die Regierung schlecht ist, ist es nicht schlimm. Ja, Hauptsache, wenn die Administration funktioniert, dann kann man auch eine schlechte Regierung überstehen. Aber wenn sie eine schlechte Administration haben, ja, dann kann auch die beste Regierung nichts helfen. Und das ist das, was Sie natürlich wissen. Also unser Land wurde überbürokratisiert und zwar massiv. Ja, die Ministerien wurden aufgeschwemmt, überhaupt auch die Universitäten. Also was man da an Stabstellen eingerichtet hat, die man alle nicht brauchte oder so, also das geht auf keine Kuhhaut mehr. So, jetzt hat man all diese Leute, ja, und jetzt muss man sie irgendwie loswerden, aus meiner Sicht. Das finde ich nochmal sehr drastisch. Was ich natürlich nicht will oder so, ist, dass man also sagt, okay, du bist jetzt arbeitslos, das geht ja auch nicht. Ja, also man muss irgendwie doch also versuchen, diese Debatte zu führen und das irgendwie, ja, mit einem vernünftigen Ausgleich. Ich meine, die Leute haben auch Familie und Kinder, ich kann ihnen das Gehalt nicht wegnehmen oder so. Man muss also sagen, okay, gehst halt in die Schule, kriegst das gleiche Gehalt, bist halt nicht mehr Professor oder so, ja, keine Ahnung. Aber es ist ja eine Debatte, die wir führen müssen, ja. Also unsere Bürokratie ist einfach viel zu aufgeblasen und viel zu verfettet oder so. Also die ist vertikal eben nicht durchlässig. Also es ist sozusagen ein unglaubliches Spinnennetz oder so, also was uns letztendlich unbeweglich macht, ja. Und jetzt müssen wir irgendwie versuchen oder so, also das zu entkernen oder, also, sozusagen zu säubern, Entschuldigung, säubern ist ein schlechter Begriff, ja, bitte nicht missverstehen, ja. Aber es sind Dinge, Überlegungen, die wir sozusagen aus meiner Sicht beginnen müssen, drüber nachzudenken, dass wir mit kosmetischen Reparaturen also nicht mehr weit kommen. Und deswegen bin ich da auch ganz dankbar, dass Sie solche Sachen auch dann öffentlich mal ansprechen, ja, und diese Gedanken da mal in die Welt rausbringen, weil genau das Gleiche ist natürlich auch also im Bildungsbereich und überall. Ja, also und glaube, ich habe schon sehr viel gesagt und es war schon sehr deutlich, ja, aber muss eben auch Konsequenzen haben, ja. Und in der DDR hat es eben Konsequenzen gehabt, ja, für Leute, ja, die auf der falschen Seite waren, angeblich bei einer Partei und so weiter. Und jetzt im Bildungsbereich sehe ich halt einfach also sehr viele Strukturen, die auf der falschen Seite waren, ja, die in die falsche Richtung gegangen sind. Und ich glaube nicht, dass sie für den Wiederaufbau eines vernünftigen Bildungssystems eine Basis sein können. Ja?
Professor Grütz, das ist die gute Frage. Also ich glaube, Professor Grütz, ich glaube, wir haben jetzt einen sehr großen Tour de Raison gemacht, ja, beginnend ja. Vom Vergleich. Und es ist, wie Sie bei mir hängen geblieben, ist wirklich zu sagen, wir haben in der Tat einen erheblichen Sanierungsbedarf im Bildungssystem. Und Mathematik, das haben Sie ja sehr überzeugend dargelegt, ist ja im Prinzip im Kern des Bildungssystems. Ich meine, gerade wenn Sie an die Fächer denken, die für die Zukunft wichtig sind, MINT-Fächer und so weiter, das ist Mathematik einfach key. Und damit sind wir in der Tat, bin ich bei Ihnen. Ich glaube nicht, dass wir aus dem System, aus der jetzigen Struktur heraus diesen Wandel hinbekommen. Es ist wirklich eine grundlegende Sanierungsaufgabe. Ich habe ja kürzlich mal verglichen, eine Agenda 2030 könne sich nicht an der Agenda 2010 orientieren, sondern müsse sich eigentlich eher an den Reformen in Preußen orientieren vor 200 Jahren. Und das haben Sie, glaube ich, heute nochmal sehr, sehr schön deutlich gemacht. Ich glaube, wir haben sicherlich die Gelegenheit in Zukunft, hoffe ich mal, das Gespräch mal fortzusetzen. Aber an dieser Stelle würde ich erstmal sagen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Es war super interessant, es war aber leider deprimierend. Und das haben Sie so witzigerweise gesagt gehabt. Naja, ganz negativ wie ich wären Sie nicht. Ich muss Ihnen leider das Feedback geben, so richtig viel optimistischer fand ich es ja auch nicht, aber ich fand es trotzdem ein tolles Gespräch. Also vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, danke, Herr Stettner. War sehr schön mit Ihnen. Ja.
Fazit. Wir haben offensichtlich ein massives Problem in den Schulen, nicht nur Mathematik, aber auf jeden Fall auch in Mathematik. Das wurde in diesem Gespräch überdeutlich. Und wenn die Kenntnisse die Fähigkeiten der Mathematik so stark sinken, bedeutet es, wir haben keine Chance, wenn es darum geht, zukünftige Innovationen zu gestalten und den zukünftigen Wohlstand zu erhalten. Noch schlimmer fand ich übrigens auch, dass Studenten anfangen zu studieren, um dann nach einiger Zeit abzubrechen. Diese Studenten haben Lebenszeit verloren und wir als Gesellschaft haben entsprechend auch einen Wohlstandsverlust. Wir brauchen dringend Reformen und ich finde, Großbritannien hat gezeigt, wie man das machen kann. Nicht nach unten orientieren, nicht an den Schlechtesten orientieren, sondern an den Besten orientieren und von diesen lernen. Wird was passieren? Meine Befürchtung ist nein. Es wird wieder geredet werden, es wird wieder vergessen werden. In ein paar Jahren werden wir wieder eine PISA-Studie haben, sind wir noch schlechter. Und dann sagen wir, naja, wir geben aber weiterhin viel Geld aus für Transfers, statt das Geld nicht in Transfers zu stecken, sondern in Bildung. Und Bildung heißt konkret, Leistungsstandards heben, Anforderungen heben, fördern und fordern. Und vor allem auch das, was Professor Wössmann gesagt hat im Gespräch mit mir, ganz viel in die frühkindliche Bildung investieren. Die Kinder müssen Deutsch können, wenn sie überhaupt eine Chance haben wollen, an dem Bildungssystem in Deutschland teilzuhaben. Deutschland hat, wenn wir nicht dringend gegensteuern, nicht nur mit Blick auf die Bildung, aber gerade aufgrund des Versagens bei der Bildung, keine Zukunft. Bleibt mir, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Kritik, Feedback und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.